Heute bei uns eine Vorschau auf den DLC des Jahres, nämlich Shadow of the Erdtree für Elden Ring und viele weitere aktuelle Spiele jetzt hier im Game Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Game Talk und ich freue mich wie immer hier zwei wunderbare Kollegen an meiner Seite zu haben. Zum einen den guten Gregor.
Danke Fabian, schön, dass ich wieder da sein kann, endlich wieder in deutschen Landen, in der Heimat. Aber ich habe Sachen mitgebracht, von denen ich erzählen kann. Bin ich gespannt drauf, was ihr darüber denkt gleich.
Ich bin auch sehr gespannt. Bist du auch gespannt, lieber Steffen? Schön, dass du auch da bist.
Hallo, ich bin auch sehr gespannt und ich bin Steffen und ich habe heute, mein Thema ist heute neue Spiele, die Sachen aber nicht neu machen, sag ich mal so.
Okay, ich muss da ganz kurz mal fragen, bevor wir nachher zu dem Thema dann kommen, was weiß ich bei dir nämlich gar nicht, bist du auch Elden Ring Fan?
Ja, ich habe Elden Ring sehr gerne gespielt und ich bin ja eh ein großer Souls-Spiel-Fan. Ich habe jetzt auch zur Vorbereitung von Shadow of the Erdtree, habe ich nochmal versucht, nochmal neu anzufangen. Ich habe aber gemerkt, mit einem neuen Charakter wieder Elden Ring anzufangen, ist so ein bisschen wie Arbeit. Es hört sich am Anfang so an, als hätte man alles schon gesehen und dieser Erkundungsdrang ist dann irgendwie für mich weg, weil ich den ersten Run auch wirklich sehr ausgiebig gespielt habe und wirklich alles erkundet habe.
Stimmt, New Game Plus war ich da gar nicht angegangen, aber gerade weil das Erkunden und Neuentdecken so ein großer Faktor davon gewesen ist.
Ja. Also deswegen freue ich mich auf neue Ebenen, die ich erkunden
kann. Können ja gleich mal diskutieren, warum es viel besser als Baldur's Gate 3 ist, ne?
Okay, bevor wir aber dieses Hauptthema jetzt heute hier gleich verballern, starten wir mit was anderem, auch einem aktuellen neuen Spiel von Ubisoft, einem Free-to-Play-Shooter, in den Steffen reingeschaut hat, von dem ich das Gefühl habe, da ist schon eine Aufmerksamkeit drauf und alles, was ich darüber gelesen habe und davon gehört habe, ist auch durchaus wohlwollend bis positiv. Es geht um X-Defiant. Wie sind so deine Eindrücke dazu?
Genau, es geht um X-Defiant. Alle haben ja vorher gesagt, Ubisoft bringt den Call of Duty-Killer. Vor allem wahrscheinlich, weil es kostenlos ist und dementsprechend sind wahrscheinlich auch alle sehr wohlwollend, weil das Spiel, um gleich mal mein Fazit von da wegzunehmen, macht nichts neu. Das ist im besten Fall ein schöner, kleiner, teambasierter Multiplayer-Shooter, der sehr stark in die Fußstapfen von Call of Duty tritt. Und im schlechtesten Fall, wenn man jetzt nicht so wohlwollend ist wie andere Kollegen, kann man sagen, es ist ein harter Abklatsch. Aber genug der Vorrede. Grundsätzlich kann man erstmal sagen, das Ganze wird bei Ubisoft San Francisco entwickelt. Die haben vorher vor allem, sind sie bekannt geworden durch South Park The Fractured But Whole. Mhm.
Und beste Ego-Shooter aller Zeiten.
Der allerbeste Ego-Shooter. Und haben jetzt eben, wie gesagt, sich so ein bisschen diese Free-to-Play-Multiplayer-Geschichte angenommen. Es ist ein klassischer Team-based Arena-Shooter, wenn mich nicht alles täuscht. Das bedeutet, es ist so, dass man mit einem gewissen Team in Deathmatch-artigen Matches gegen ein anderes Team antritt. Und es vor allem darum geht, auf einer klar definierten Karte Missionsziele zu erledigen. Es gibt insgesamt bisher 5 verschiedene Spielmodi. Davon sind 3 so eine Art Zonenkontrolle. Bei einem geht es darum, wie bei Battlefield, bestimmte Zonen auf der Map, die fest sind, zu kontrollieren. Mhm. Bei einem anderen Spielmodus geht es darum, Zonen, die immer wieder sich verschieben, auf der Karte zu kontrollieren. Es gibt einen relativ klassischen Deathmatch-Modus, wo es darum geht, von den besiegten Gegnern noch was einzusammeln, damit man die Punkte bekommt. Also überall nichts Neues. Es gibt natürlich auch einen Escort-Modus, den man mittlerweile auch aus Team Fortress und aus Overwatch kennt, wo man eine Ladung, die man auch hier sieht, so einen kleinen Roboter, durch eine Map schieben muss. Und man muss das schneller machen als das gegnerische Team. Also alles nichts Neues. Was ein bisschen besonders ist, jetzt aber auch nichts, was man nicht schon mal irgendwo gesehen hat, ist, dass das Ganze so ein bisschen leichte Anleihen von Hero-Shootern hat. Aber auch das hat man zum Beispiel ja bei Call of Duty Black Ops zum Beispiel schon gesehen. Das bedeutet, es gibt insgesamt 5 Fraktionen, die man spielen kann. 4 davon sind schon von vornherein kostenlos verfügbar. Und eine kann man sich entweder mit Echtgeld oder mit Spielpunkten freispielen. Und diese Fraktionen haben jeweils eine aktive Fähigkeit, eine passive Fähigkeit und ein Ultimate. Und hier sehen wir zum Beispiel den Spider-Bot von der DedSec-Fraktion. Alle diese Fraktionen stammen irgendwie aus dem Ubisoft-Multiversum, aus The Division, aus Splinter Cell und so weiter und so fort.
Das ist nochmal DedSec?
DedSec ist Watch Dogs, genau, richtig. Und da werden sie sich wahrscheinlich auch noch so ein bisschen den Weg frei halten für, da wird es bestimmt auch irgendwann eine Fraktion geben, die Rainbow Six angelehnt ist und so weiter und so fort. Da haben sie natürlich sehr, sehr viele Potenzial noch Sachen auszulagern. Ich frage mich, ob dann die Prinzen of Persia irgendwann mal dazukommen.
Ich hätte gedacht,
wäre ein bisschen weird, aber
und holen sie nochmal Michael Ironside raus für, jetzt ist nochmal Sam Fisher war eigentlich der Bösewicht dahinter.
Naja, also die Echelon gibt's tatsächlich. Also die Sam Fisher Fraktion ist tatsächlich mit dabei. Die sehen auch alle aus mit ihren schwarzen Latexanzügen und den 3-Point-Nachtsichtgeräten
wie Batman.
Ja, richtig. Und dementsprechend, die gibt's tatsächlich schon. Es gibt zum Beispiel hier die Cleaner aus Division. Mhm. Und die haben alle so ein paar Spezialgeschichten. Die haben jeweils ein Gadget, wie zum Beispiel die Phantoms von Ghost Recon, haben so eine Art Barriere, die man aufstellen kann, durch die man selbst durchschießen kann. Die Gegner können aber nicht durchschießen. Mhm. Die müssen die erst zerstören, bevor die quasi schießen können. Es gibt die Libertad, das sind die Fraktionen aus Far Cry 5, glaube ich. Die können heilen. Und so hat man eben so ein bisschen Möglichkeiten, unterschiedliche Spielstile an den Mann zu bringen. Natürlich gibt es auch unterschiedliche Waffen. Es gibt von Maschinenpistolen über Sturmgewehre, Scharfschützengewehre und Maschinengewehre, alles, was man sich so vorstellen kann. Auch da alles nichts, was jetzt irgendwie besonders ist. Mhm. Was noch interessant sind diese Ultimate-Fähigkeiten. Wenn man quasi genug Punkte sammelt im Spiel, kriegt man so eine besondere Fähigkeit, die auch wieder von Fraktion zu Fraktion unterschiedlich ist. Da kann man zum Beispiel, wenn man Third Echelon spielt, hat man seine Brille, da kann man dann durch Wände durchgucken, mhm. hat gleichzeitig aber auch eine sehr mächtige schallgedämpfte Pistole, die sehr, sehr gut schießen kann und sehr, sehr viel Schaden macht. Oder wenn man eben die Cleaner spielt, kann man sich zum Beispiel einen Flammenwerfer freischalten und solche Sachen. Mhm. Also das Ganze spielt sich sehr rund insgesamt und sehr schnell und so wie Call of Duty und alle möglichen Arena-Shooter eben sein sollen. Bietet jetzt aber auch nichts, wo ich sagen würde, wie gesagt, das hat man irgendwo nicht schon mal gesehen. So, ne? Auch Waffen zusammenbauen, ja, kriege ich auch in allen möglichen anderen Spielen.
Du hast eben gesagt, dass man sich die Sachen freischalten kann. Wir sehen auch hier, dass es viele Modifikationsmöglichkeiten gibt für die Waffen, für das Loadout. Hast du in deiner Spielpraxis jetzt viele Sachen freigeschaltet oder warst du schon in der Situation, wo du dachtest, jetzt mache ich aber gerade sehr langsam Fortschritt. Eigentlich müsste ich jetzt schon mal irgendwie 2-3 Euro ausgeben, weil ich gerne dieses und jenes haben möchte, weil natürlich auch das ein Spiel ist, wo es wahrscheinlich mannigfaltig Möglichkeiten gibt, Geld auszugeben.
Das ist tatsächlich sehr überraschend. Tatsächlich bisher sind die Möglichkeiten, Geld auszugeben, hauptsächlich kosmetischer Natur. Mhm. Also das finde ich sehr, sehr gut. Es ist tatsächlich so, wie bei allen anderen Spielen, wenn du eine Waffe, zum Beispiel hier die Vector, besonders oft benutzt und besonders viel damit spielst, schaltest du eben nach und nach die Sachen frei, die man dann an die Waffe dran schrauben kann. Es gibt natürlich so Booster, die man sich kaufen kann, die dir einen XP-Boost geben, doppelte XP für die Waffen und so weiter. Mhm. Aber ich hatte bisher nie das Gefühl, dass das super lange dauert, bis man die Sachen freischaltet. Also das fand ich bisher sehr, sehr fair. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich irgendwie im Nachteil bin, wenn ich keine Aufsätze auf meiner Waffe habe, weil ich die gerade erst anfange. Also bisher hat sich das für mich alles von der Monetarisierung her sehr, sehr fair angefühlt. Wie gesagt, die DeadSec, die man sich als 5. Fraktion nochmal dazu kaufen oder freischalten kann, das dauert wirklich relativ lange, bis man sich die geschaltet hat. Ich habe netterweise den Battle Pass bekommen und da ist die dann natürlich schon mit drin, die Fraktion. Mhm. Man muss da sagen, die DeadSec, die fühlen sich aktuell vom Balancing her noch relativ stark an. Die haben so einen Spinnenroboter, der relativ mächtig ist, aber ich denke mal, das werden sie auch noch anpassen. Aber wie gesagt, die kann man sich auch in-game freispielen und die sind jetzt nicht so stark, dass man sagen würde, wer die nicht spielt, ist komplett im Nachteil, sondern die anderen Fraktionen haben auch alle interessante Gadgets, die gut funktionieren. Dementsprechend bin ich, was die Monetarisierung angeht, aktuell eigentlich sehr positiv gestimmt, überraschenderweise, und bin da recht zufrieden. Und dafür, dass es ein Free-to-Play-Spiel ist, tut das halt keinem weh. Ne? Es macht nichts Neues, es revolutioniert jetzt nicht das Genre, aber wer jetzt gerade mal keinen Bock mehr hat auf Call of Duty, der kann sich das gerne mal mit angucken. Und wenn ich mich nicht alles täusche, das hat auch kein Skill-Based Matchmaking. Das bedeutet natürlich, dass man mal Matches hat, wo man richtig fertig gemacht wird. Mhm. Das bedeutet auch, man wird auch mal in Matches geschoben, wo man nur gegen Leute spielt, die gerade erst angefangen haben. Und dann macht's halt wieder ein bisschen mehr Spaß, das Spiel. Also ich bin positiv gestimmt, positiv überrascht. Es könnte jetzt noch ein bisschen mehr Content schon bekommen. Es hat zwar einige Maps, aber so ein bisschen hat sich das für mich jetzt schon abgenutzt nach 20 Stunden Spielzeit. Mhm. Aber die erste Season ist auch schon angekündigt, von daher. Ja, mal gucken, was Ubisoft draus macht.
Alright, das war X-Defiant. Gibt es jetzt für PC, PlayStation und Xbox? Gregor, möchtest du noch irgendeine Frage hinterher schießen?
Nope. Tatsächlich, ich habe drüber nachgedacht, ist irgendwas in dem Spiel, das mich persönlich interessiert? Und da ist nichts, was mein Spielinteresse dann groß geweckt hat. Also ich freue mich für die Leute, dass die mehr Alternativen zu Call of Duty bekommen.
Ja.
Und Battlefield geht ja auch immer rauf und runter, so in der Popularität und in der Qualität. Aber da merke ich, manche Spiele sind überhaupt nichts für mich.
Alright, aber ich glaube, ein Spiel, was dein Fall war, bei Elden Ring zumindest, hast du ja sofort aufgezeigt,
als
die Frage aufkam, ja, wer möchte denn gerne verreisen, um den DLC zu Elden Ring zu spielen? Shadow of the Erdtree erscheint später diesen Monat am 21. Und du hattest jetzt dieses tolle Privileg, das machen zu dürfen. Erzähl mal ein bisschen von deiner Reise.
Genau, also ich hätte normalerweise, wenn das vergleichsweise so nah am Release jetzt dran ist, ist ja der 21. Juni, also knapp 3 Wochen ungefähr zum Release, wo ich es gespielt habe, kann man sich überlegen, okay, jetzt habe ich es bis hierhin geschafft, will ich es mir schon spoilen, in Anführungsstrichen, was ich da zu sehen bekomme. Aber das Interesse bei Elden Ring ist natürlich so, es war mein Game of the Year 2022 gewesen und ich merke immer wieder, wenn man dann neue Souls-Likes oder andere Sachen spielt, man vergleicht sie doch schon ein bisschen im Kopf mit Elden Ring, weil es auch so viel Spaß gemacht hat. Und das einzige Problem bei Elden Ring auf lange Sicht ist gewesen, es war irgendwann zu Ende und du konntest dann nicht mehr groß erkunden und dich überraschen lassen und dich im Gameplay dann austoben. Und da habe ich die Gelegenheit wahrgenommen. Wir sind in Paris zusammengekommen, ein paar Pressekollegen, und durften dort bereits so knapp 3+ Stunden dann spielen. Für euch da draußen von wegen aus, das ist das Anfangsgebiet, was wir spielen konnten. Das soll ja ein sehr umfangreicher DLC sein. Ich habe da ein kleines Video vorbereitet, wo ich im Detail nochmal über das Spiel ein bisschen spreche, ein paar Stimmen der Kollegen nochmal mit dabei. Also wir können im Anschluss auch nochmal ausführlicher drüber quatschen, je nachdem, was für Fragen ihr da habt. Aber alles, was ihr hier sehen werdet, bezieht sich also auf das kleine Anfangsgebiet, was abgesteckt war für uns. Dementsprechend, ich werde so ein bisschen drüber reden, wie man in DLC reinkommt, was ich da so erlebt habe. Wir haben auch so ein bisschen vorbereitete Footage bekommen, durfte leider nicht selbst capturen. Aber ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns einfach mal reinschauen.
Nice. Schönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen hier auf Rocket Beans TV. Preiset den Herrn Miyazaki. Wir gehen heute in die Kirche. Und zwar nicht um zu beten, vielleicht wird doch ein kleines bisschen gebetet, aber wir spielen den Elden Ring DLC Shadow of the Erdtree. Komm mit!
Tja, und ganz passend unter dem wachsamen Auge von Mikella hatte ich nun 3 satte Stunden lang Zeit, in die bis dato umfangreichste Erweiterung eines Souls-Spiels zu schnuppern. Als jemand, der weit über 120 Stunden in das Original investiert hat, war mir dennoch etwas Angst und Bange davor, was genau mich bei Shadow of the Erdtree erwarten wird. Vom Schwierigkeitsgrad hier ist der DLC nämlich hauptsächlich für Leute gedacht, die auch das Hauptspiel beendet haben. Bevor man überhaupt Zugriff auf die neuen Inhalte bekommt, muss man dazu erst ein paar bestimmte Bosse wie Moog und Radahn gelegt haben. Zum Glück wurden uns aber mehrere Spielstände zur Verfügung gestellt, die bereits auf Stufe 150 hochgelevelt waren. Da ich meine Charaktere weniger auf Geschicklichkeit oder Magie trainiere, habe ich mich für die stärkebasierte Figur entschieden und mich ins Getümmel gestürzt. Leider durften wir nicht unser eigenes Material aufzeichnen, aber vertraut mal darauf, dass ich selbstverständlich ohne einen einzigen Gegentreffer durch den DLC gekommen bin. Okay, das stimmt nicht so ganz, aber ich habe mich tatsächlich gar nicht mal so schlecht geschlagen und am Ende sogar alle 3 enthaltenen Bosse besiegt. Trotz der langen Pause ist es bei Souls-Spielen ja ein wenig wie beim Fahrradfahren. Ist man erstmal wieder im Sattel, geht es fast wie von alleine. Die vorbereiteten Saves hatten aber auch eine echt gute Ausstattung und sinnvolle Accessoires, die einem das Leben etwas leichter gemacht haben. Die Map von Shadow of the Erdtree ist übrigens komplett unabhängig vom Hauptspiel. Man betritt sie über den Kokon von Mikella in der Kampfarena von Moog. Zu Beginn findet man sich auf einem weitläufigen Feld wieder, das von verschiedenen Schlössern und versteckten Höhlen umzäunt ist. Laut Bandai Namco soll das nur ein Auszug der komplett erkundbaren Map sein. Es gab gegen Ende einen Punkt, den wir nicht passieren durften, aber für die 3 Stunden, die wir hatten, gab es mehr als genug zu erkunden. Erst habe ich mich ein wenig mit den neuen DLC-Waffen vertraut gemacht, die bereits auf meinem Charakter ausgerüstet waren. Zu einem war das eine Axt, mit der man klassisch um sich schwingen kann, welche aber auch unendlich oft geworfen werden darf. Das hat mich ein wenig an die aktuellen God of War-Spiele erinnert, nur dass die Axt nicht wieder zurückfliegen muss, sondern einfach eine neue in der Hand erscheint. Dazu gab es eine Bärenklaue für den Nahkampf, die aber einen echt potenten Combo hatte. Ich habe beide extensiv genutzt. Vom Aufbau her waren die Gebiete ziemlich genau so, wie man sie von Elden Ring her kennt. Fiese Todesfallen, versteckte Gegner und Abkürzungen zum Freischalten gab es en masse. Um eine Progression auch für hochgelevelte Charaktere möglich zu machen, gibt es neue Items zu finden, welche zum Beispiel eure Kampfstärke exklusiv nur für den DLC erhöhen. Im Hauptspiel sollen die dann nicht aktiv sein, dadurch wird garantiert, dass man sich nicht so einfach durch den Rest der Story cheesen kann. Hier und da durfte ich auch mal mit ein paar NPCs sprechen, die insbesondere von Mikella in den höchsten Tönen gesprochen haben. So viel haben die am Ende aber nicht preisgegeben und ich habe mich erstmal auf die Bosse konzentriert. Die Endgegner, zu denen ein gigantischer Löwe mit der Macht über das Wetter zählt, sind wie zu erwarten knallig und spektakulär in Szene gesetzt. Die Kämpfe selbst waren recht anspruchsvoll, aber bei unserer Session gab es auch ein paar nützliche Hilfestellungen, bei denen ich nicht zu 100% sagen kann, ob die auch im finalen Spiel genauso drin sein werden. Zusätzlich zu den Support-Aschen ließen sich nun teilweise mehrere KI-Phantome rufen, welche den Gegner mit in die Mangel genommen haben. Pro gerufenem Phantom hat der Boss dann zwar auch ordentlich mehr Lebensenergie verpasst bekommen, aber ich konnte dank der Hilfe meist ordentlich Abstand halten und mit meiner Wurfaxt hier und da ein paar HP abziehen. Die bis zu 14 Heiltränke halfen ebenfalls. Für den Kampf 1 gegen 1 muss ich also noch etwas trainieren, aber die Vorab-Session konnte ich so immerhin erfolgreich abschließen. Ich zitter am ganzen Leibe. Ich habe jetzt ungefähr 3 Stunden den Elden Ring DLC gespielt, bin ziemlich geschafft und sehr angetan, muss ich sagen. Aber ich mochte das originale Elden Ring ja auch sehr gerne. Ich merke schon, was das wieder für eine große Herausforderung ist. Ich lasse jetzt einmal kurz die Energie wieder auftanken und wir lassen mal die Kollegen ein bisschen zu Wort kommen, was die denn über den DLC so denken.
Wahnsinnig gut. Also wenn man mit Elden Ring vertraut ist, dann kriegt man jetzt einfach noch mehr geboten davon, was man eben schon kennt. Und es ist wahnsinnig gut präsentiert. Das erste Bild direkt, wenn man ins neue Gebiet tritt, direkt ein wundervolles Panorama kriegt man geboten.
Ist Elden Ring und das ist erstmal prinzipiell gut. Mir ist sofort aufgefallen, aber auch, dass der größte Gegner immer noch die Kamera ist, weil ich gerade in manchen Bossen sehr damit zu hadern hatte. Aber allgemein tut super positiver Eindruck. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt, weil es schon jetzt so ein riesengroßes Areal ist.
Ich würde sagen, man kriegt bei Shadow of the Archery ungefähr genau das geboten, was man bei Elden Ring wahrscheinlich schon mochte. Nämlich riesige Welten, unzählige Feinde, mit denen man sich auseinandersetzen darf und knackschwere Bosse. Also da tischt From Software auf jeden Fall wieder den höchsten Schwierigkeitsgrad auf, den sie so aus der Westentasche ziehen können. Da dürfte man wieder ziemlich lange dran sitzen.
Ich bin erstmal ein bisschen platt, weil ich habe ganz schön auf den Kopf bekommen. Ich bin sehr, sehr oft gestorben, aber ich bin auch voller Eindrücke. Ich finde, das war so ein bisschen, also das neue Gebiet hat mich ein bisschen erinnert wie an so ein Best-of von dem Hauptspiel. Weil ich finde, viele der Gebiete haben eben an Gebiete aus dem Hauptspiel erinnert und man hat so Sachen wiedererkannt. Das eine Schloss war wie die Akademie zum Beispiel oder man hatte dann irgendwie einen Dungeon, der plötzlich irgendwie Lava hatte überall.
Es zeigt sich einfach mal wieder, wie das Art-Design von From Software einfach nochmal auf einem anderen Level ist. Also dieses Gameplay, diesen Reiz davon, sich immer wieder reinzuwerfen, das haben ja schon andere auch gut hingekriegt, aber diese Welten und jetzt gerade auch wieder bei Elden Ring, dieser Schleier, der von diesem Schattenbaum abgeht in die Welt, das ist ja nur der Anfang, was man da schon wieder für Sachen sieht.
Es ist vom Schwierigkeitsgrad her ziemlich hart und kompromisslos. Man muss sich schon darauf einstellen, dass es so ein Schwierigkeitsgrad ist, wie man ihn aus den letzten Stunden des Spiels kennt. Aber das macht auch den Reiz aus.
Verschiedene Angriffsmuster, schön fordernd, knackig, geile Musik dazu natürlich wieder, die auf jeden Fall die Stimmung hochhält und eine Menge neue Waffen, die man auf jeden Fall ausprobieren sollte.
Ich habe tatsächlich damals eine sehr lange Pause nach Release gemacht und bin jetzt seit ein paar Monaten wieder frisch dabei. Ich habe erst irgendwie eine Woche zuvor Moog gelegt, das heißt, ich bin da noch recht gut drin in dem Spiel. Aber ja, mit anderem Bild ist es natürlich immer noch mal, als würde man von vorne anfangen. Also ich bin am Anfang irgendwie 5-mal gestorben, nachdem ich 5 Schritte gemacht habe im DLC. Da habe ich gedacht, ja, fängt ja schon mal gut an.
Würde ich schon sagen, ja. Jetzt muss ich natürlich auch sagen, dass ich noch ein bisschen geübt habe daheim, bevor es hier noch mal in die Erweiterung ging. Aber man kommt schon relativ flott wieder rein. Wir hatten auch verschiedene Builds zugrunde gelegt bekommen und da war durchaus was bei, womit ich mich gleich wieder wohlgefühlt habe. Ja.
Ich bin ja ein großer Stärke-Fan, das heißt, ich schnapp mir in der Regel immer die größte Keule und hau den Leuten einfach mit Sprungangriffen und schwer aufgeladenen Angriffen einen drauf. Ich habe jetzt noch ein bisschen ausprobiert und ich muss sagen, so eine neue Doppelschwert-Variante ist auch ziemlich cool. Und ansonsten bin ich ein großer Fan von dem Großschwert-Katana, bei dem Stärke-Fans dieses Mal auch mit Katanas auf ihre Kosten kommen.
Ich habe den Zauberer-Bild gespielt, weil das auch das ist, was ich privat spiele. Und ich habe gedacht, damit habe ich einfach am meisten Chancen. Ich habe aber auch diese Martial-Arts-Sachen ausprobiert, also auch mit dem Wirbelwind, was man da machen kann. Ich glaube, das könnte auch ganz cool sein, aber ich muss mich da auf jeden Fall noch ein bisschen einspielen, bevor das dann gut funktioniert.
Ich habe alles genutzt, was jetzt geht. Also die Aschen, ich habe NPCs dazu geholt und ich habe auch dieses neue Feature genutzt, diese Buffs, die ja nur in diesem Schattenreich gelten, dass man die Geister noch mehr buffen kann und auch seine eigenen Stats. Und hat auch dafür gesorgt, dass ich doch mit dem einen oder anderen Boss zurechtkam. Aber manche, die sind schon echt, echt fies. Also, hui.
Das war's also mit der kleinen Vorschau zu Shadow of the Erdtree, dem DLC zu Elden Ring. Wie ihr gesehen habt, ihr könnt euch drauf freuen. Der Release ist ja nicht mehr allzu weit hin. Und hey, ich bin gespannt darauf, wie eure Eindrücke aussehen. Ich bin jetzt erstmal geschafft und leg mich gehackt. Tschüss.
Ja, vielen Dank, viel Gregor.
Ja, gerne geschehen. Kurz gehackt legen, ne? Das passt, glaube ich, zu Elden Ring.
Ja, das stimmt. Ja. Ich muss sagen, ich habe das jetzt auch gerade zum ersten Mal gesehen, Steffen wahrscheinlich auch. Mhm. Ich habe jetzt schon wieder richtig Bock auf das Spiel. So.
Ja, es ist schon ganz schön. Ja, ey, ich habe ja meine Meinung da kurz zusammengefasst. Wir können gerne auch mal die B-Roll-Footage ein bisschen laufen lassen. Ihr habt bestimmt hier und da mal ein paar Fragen, falls ich sie beantworten kann und möchte, können das natürlich jetzt tun. Mir ging es aber so direkt beim Spielen auch. Also ich habe dann schon wieder gemerkt, okay, ich hatte vorher schon Bock, aber jetzt habe ich richtig Bock. Also ich kann die nächste zweieinhalb Wochen nicht abwarten.
Ja, ich muss jetzt auch wieder reinspielen, glaube ich. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass mein Hauptcharakter noch im DLC im New Game Plus gerade festhängt und ich da noch nicht Moog gelegt habe. Das muss ich dann also noch nachholen, bevor es DLC kommt. Wie viel hast du denn, du hast ja gesagt, es gibt in diesem Startgebiet, wo ihr wart, einmal den Hauptweg, aber auch ein relativ großes Areal, das ihr euch angucken konntet. Hattest du da die Gelegenheit, schon ein bisschen zu erkunden oder war es eher relativ straight?
Ja, also das, was wir, wenn ihr gerade die Videofassung seht, da ist direkt, wo man anfängt, ist wirklich so ein großes Feld mit so Geistergräbern und von da aus strahlt sozusagen drumherum das Gebiet ab.
Sind alle deine Tode aus dem Hauptspiel?
Das sind wahrscheinlich, ja, das wäre ziemlich gut. Ist aber ein bisschen nicht so dicht gedrängt, wie es eigentlich hätte sein sollen. dieses Feld zu Beginn ist relativ weitläufig. Ich konnte die Möglichkeit auch haben, aufs Pferd dann direkt drauf zu gehen. Also ich habe da auch so ein kleines bisschen erkundet. Je nachdem, das war ja bei Elden Ring auch so, sobald du dann deine Raststätten da freigeschaltet hast, du kannst ja auch hin und her warpen. Ja. Was ich verpasst hatte, war die Map zu holen. Die ist direkt in der Mitte, sozusagen das Icon, dass man dann quasi auch die Map dann so ein bisschen detaillierter sehen kann. Kannst natürlich trotzdem weiterhin benutzen, aber ich hatte nur dann die einzelnen Icons. Nichtsdestotrotz, als ich die dann so nach zweieinhalb Stunden geholt habe, habe ich noch gesehen, ach, in der Ecke war ich noch gar nicht, lass da noch mal ein bisschen gucken. Ich hatte den Eindruck, in den 3 Stunden aber, da konnte ich in die 2 Schlösser gehen, die einigermaßen erkunden, bin da über eine umfangreiche Höhle gestolpert. Ich dachte zuerst, das ist eine von diesen typischen Mini-Dungeons, die man finden kann. Mhm. Aber die war um einiges umfangreicher, hatte so ein bisschen Jump'n'Run-Challenges sogar dabei. Also so in der Form, dass man so runterspringen musste, ohne sich komplett das Genick zu brechen. Und sogar ein relativ ordentlicher Boss dann am Ende. Nicht so groß wie die anderen großen beiden in den Schlössern, aber da war es schon ganz ordentlich.
Diese Mini-Dungeons waren zumindest im Hauptspiel für mich eigentlich fast der einzige große Kritikpunkt, den ich am Spiel hatte, dass sie sich halt immer relativ ähnlich angefühlt haben. Deswegen hoffe ich jetzt, aber ich glaube, dass das From Software hinbekommt, dass die jetzt sich zumindest ein bisschen frischer anfühlen, diese kleinen
Mini-Dungeons. Muss man mal gucken. Die waren ja das Äquivalent der Schreine von Breath of the Wild oder so. Ja. Ich meine, man merkt ja auch, dass Elden Ring sehr viel sich bei Breath of the Wild, sagen wir mal, als Inspiration geholt hat auf die From-Software-Art dann umgebaut hat. Ich habe mich eigentlich immer gefreut, wenn ich einen von denen gefunden habe, aber auch nach 120 plus Stunden hast du irgendwann mal die Formel dahinter erkannt. Ja. Ne? Und da ist vielleicht der Entdecker dran, zu mir, hier kann ich wirklich in die Höhle rein? Ah, na, hier ist genau noch mal eine in dem korrekten Abstand, dass jetzt wieder ganz nett wäre, in die Höhle reinzugehen.
Weil das schon immer toll war, finde ich. Also auch, klar, du hast irgendwann verstanden, wie diese Höhlen aufgebaut sind. Das hatte ich dann nicht mehr so gekickt, aber irgendwas zu sehen, wo du halt reingehen kannst, ich finde, das hat schon sehr, sehr lange Zeit bei Elden Ring seinen Reiz behalten. Und auch das Sachen, die wir eben in dem Material gesehen haben, die eigentlich super unspektakulär sind, finde ich, haben in dem Spiel so einen besonderen Zauber. Zum Beispiel, du gehst einfach mit der Fackel in der Hand in so eine Höhle rein oder du reitest zum ersten Mal hinaus auf so ein offenes Areal und siehst das so. Also das Design der Welt, die Art und Weise, wie dich das reinholt, das hat für mich jetzt echt gleich wieder geklickt. Und ich weiß jetzt genau wieder, warum ich das schon über 2 Jahren damals so begeistert gespielt habe. Ich habe es lange nicht gespielt. Also ich habe es damals extrem ein paar Monate gespielt und jetzt wahrscheinlich relativ genau 2 Jahre dann nicht mehr. Aber wenn ich das so sehe hier, ich will das einfach wieder haben, dieses Gefühl, okay, da ist ein unbekanntes Abenteuer und das ist auch schwer und ich kann an jeder Ecke sterben und ich möchte das für mich wieder erobern und kennenlernen, auch wie toll das jetzt hier zum Beispiel aussieht, diese Natur hier draußen. Also klar, das ist jetzt vielleicht technisch nicht mehr, ist nicht top-notch. Klar, könnte sowas heute vielleicht noch besser aussehen. Dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist ja ursprünglich noch auch letzte Konsolengeneration. Ja. Weiß gar nicht, kommt der DLC eigentlich auch noch für die alten Konsolen raus?
Da bin ich mir nicht ganz sicher. Müssen wir mal gucken. Ich würde fast check das mal gerne. Ja, es sieht eben für seine Verhältnisse, sah es ja damals auch schon sehr gut aus. Man hat schon gemerkt, wie du gesagt hast, dass es auch ein Last-Gen-Spiel ist. Aber die haben sich schon Mühe gemacht, dass für die damals aktuelle Konsolengeneration jetzt PS5, Xbox, gute PC-Grafikkarten abzudaten. Wir haben jetzt auf, ich denke mal, recht hochmotorisierten PCs gespielt. Die haben mir jetzt nicht gesagt, was für eine Grafikkarte drinsteckt, aber es war stabil in 4K at 60. Mhm. Mit PS5-Controllern durfte ich zum Glück spielen, weil mit Maus und Tastatur würde ich hier nicht zurechtkommen. Ja. Und es macht auch sau viel das Art-Design eben von From Software da aus. Selbst wenn du heutzutage in Anführungsstrichen detailliertere Spiele hast, du hast wenige, die dann so im Design-Detail diese Magie nochmal ausstrahlen.
Ja. Ich finde aber auch jetzt, wenn wir hier das Footage uns nochmal angucken, Elden Ring hat ja sowieso nochmal eine andere Designsprache als Dark Souls. Klar, es ist davon inspiriert. Man merkt schon, dass es ein From-Software-Spiel ist. Aber ich finde, es hatte trotzdem immer nochmal einen eigenen Look und hat ein eigenes Feeling rübergebracht. Und ich finde jetzt auch hier das, was wir sehen bei von Shadows of the Erdtree, hat wieder mal so eine eigene Einfärbung. Es ist nicht so, dass es alles komplett neu erfunden worden ist, und man merkt schon, dass es Elden Ring ist. Man hat aber trotzdem das Gefühl, das sind jetzt Areale, die sich nochmal anders anfühlen als das, was wir bisher schon gesehen haben. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und gerade so der Anfang oder das mit diesem riesigen laufenden Feuerdämon oder was das da ist. Das sieht alles sehr, sehr schick, aber auch halt neu aus und nicht so alles schon mal gesehen.
Ja.
Das
finde ich sehr gut. Ich würde fast ein bisschen, kleines bisschen kontra gehen oder sowas da. Ja, du hast natürlich schon recht. Es ist immer dieser Einfallsreichtum, der gerade bei nochmal Elden Ring, weil es noch eine andere Designsprache hatte, als auch weil From Software sich immer coole Sachen überlegt. Die müssen ja 2 Jahre lang an irgendwas da geköchelt haben. Ja. Letzten Endes muss er aber trotzdem sagen, it's more Elden Ring. Ne?
Ja.
Und im Positiven,
das
wie,
auch.
Im Positiven wie auch im negativen Sinn. Also wenn du jetzt die große Revolution erwartest, es waren mehr dann Erweiterungen gegenüber dem Original. Das ist jetzt nicht so, dass die gesagt haben, okay, von dem, was ich bisher gespielt habe, das haben wir jetzt gemerkt, das ist komplett im ersten Spiel, das haben wir jetzt umgedreht, das funktioniert auf die andere Art. Die haben sich eben eher Gedanken gemacht, wie wollen wir mit Leuten, die mit hochgelevelten Charakteren reingehen, trotzdem das Gefühl geben, dass sie eine Progression haben. Ich habe in den 3 Stunden bin ich 2 Level aufgestiegen, weil du so viel von den Ruhen einsetzen musstest, bevor du noch weiter Level aufsteigen kannst.
Du warst dafür gab's Level 105.
Ich war schon Level 105, weil ich so hochgelevelt war eben. Aber es gehört ja auch gewiss dazu, dass die Leute dann gelevelt haben, wenn sie irgendwo nicht weiterkommen. Klar, und wenn ich hier dann erstmal 3 Stunden für ein Level gefühlt investieren muss, kann ich dann auch, habe ich nicht mehr so dieses Rollenspielgefühl potenziell. Ja. Und dafür haben sie diese neuen Items eben reingetan, wo du temporär für den DLC nochmal deine Statuswerte erhöht bekommst und zum Beispiel die Aschen verstärken kannst. Es war ganz interessant mit den Aschen, da waren auch schon ein paar vorgefertigt. Ich habe ja auch gesagt, ich habe mich quasi durch die Bosse eher durchgecheased, weil ich dann die anderen Phantome gerufen habe. Ich hatte diese körperlose Hand als Asche, kennt ihr vielleicht auch, die dann in der Akademie, glaube ich, auch häufig rumgelaufen sind. Als Asche heilt die. Und dann sind die 2 Phantome zum Boss gegangen, die Heilhand, die Hand auch, und hat quasi die Phantome geheilt, sodass sie den Boss ablenken konnten. Mhm. Leider war der Boss ab und zu auch mal aggro auf mich. Dementsprechend konnte ich die nicht einfach ihr Werk machen lassen. Ja. Aber so gab es auch die Gelegenheit zum Beispiel, dass selbst ohne Training ich einigermaßen gut durchgekommen bin und die Bosse da gelegt habe. Wer weiß aber, ob das alles dann so vorbereitet ist für das finales Spiel. Und mir tun die Leute ein bisschen leid, die vielleicht bis ins New Game Plus gespielt haben und dann aufgehört haben, weil es ist noch ein kleines bisschen. Die Saves, die sie vorbereitet haben, standen bei so 7+ Stunden. Also wenn die händisch gespielt haben, muss ja erstmal zu Radan hinkommen. Und Moke habe ich zum Beispiel aus dem Endgame gelegt für mich. Aber du kannst auch früher hinkommen, um da in den DLC zu geraten.
Ja, ich muss mal gucken, wie ich werde es in unser Forum schreiben, je nachdem, wie weit ich bin. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich gerade am Anfang vom New Game Plus stehe. Naja, wir werden es sehen. Dann habe ich noch ein bisschen zu tun. Aber ich finde es auch gut, bei dem Dark Souls DLC, bei dem ersten, da war es ja auch so, dass man da eigentlich auch erst relativ spät hingekommen ist in das DLC-Gebiet.
Ja.
Und das finde ich auch okay. Ich finde es nicht schlimm, dass man nicht in den DLC von Anfang an rein kann. Das finde ich okay.
Nö, das ist auch in Ordnung. Und eben, also im Vorfeld hätte ich auch potenziell gedacht, wie verbauen sie das Gebiet? Ist es auf einmal, oh, der Nebel geht weg und eine neue Insel erscheint, wenn du drüber fährst oder so? Nein, du wirst echt wirklich in diese andere Sphäre transportiert. Was ich jetzt natürlich noch nicht sagen kann, ist es vielleicht etwas, du wirst transportiert und merkst, dann ist es doch mit dem Hauptland verbunden, wenn du am Ende irgendwo so eine riesige Brücke findest, wo du rübergehen kannst. Das kann natürlich dann auch sein, aber es fühlt sich in dem Moment auf jeden Fall wie eine andere Dimension an, wo du hingehst. Mhm.
Ich habe übrigens mal nachguckt, das kommt auch noch für PS4 und Xbox One
interessant
raus. Mhm. Habt ihr vor Ort eigentlich nur gespielt oder habt ihr irgendeine Präsentation auch bekommen, nochmal so ein bisschen überblickstechnisch?
Ja, es gab vorher eine kleine Präsentation, da wurden eben so Details preisgegeben von wegen, hey, was brauchst du, um in den DLC zu geraten, ne? Mit den Bossen, die gekillt werden müssen, und das ist so eine kleine Übersicht von den Builds, aber jetzt nicht so, übrigens, das sind die 5000 Sachen, die euch erwarten. Okay. Ich glaube, in dem Sinne auch jetzt so kurz davor, es ist ein guter Einblick, den wir alle jetzt bekommen. Das, was man auch hier von Bossen und anderen Sachen gesehen hat, war auch schon in den Trailern größtenteils alles dabei, also das sollte jetzt nicht so ultra spoilerisch sein, und ich hoffe, dass das jetzt so mehr als Appetitanreger für die Leute funktioniert, die jetzt dann sich so, ja, erstmal kurz Appetit holen und dann alles selber erkunden, wenn das Spiel draußen ist. Mhm.
Ich habe auch deswegen gefragt, weil ich mich gefragt habe, ob dann vielleicht auch auf technische Aspekte nochmal eingegangen wurde, weil wir sehen das jetzt hier in der PC-Version und das läuft ja alles super smooth, weil es wahrscheinlich auch die PCs nicht so fordert. Ich erinnere mich aber auch daran, als das Spiel rauskam, lief es weder auf der Series X noch auf der PS5 halt so ganz sauber mit 60 Frames. Und
immer noch,
ich hätte mich,
ne? Läuft immer noch.
Genau, das wollte ich gerade fragen, ob das irgendwann mal gepatcht wurde, weil ich habe auch häufiger gelesen, und ich habe das jetzt währenddessen noch mal kurz nachguckt, ist auch heute noch so, dass Leute sagen, auf der PS5, ladet euch die PS4-Version runter, weil die nur marginal schlechter aussieht, aber wohl deutlich besser läuft. Das finde ich 2 Jahre später schon ein bisschen komisch, und es wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt, weil es kommt ja häufiger vor, wenn Spiele dann noch mal irgendwie, also wie wir es jetzt auch mit Fallout zuletzt hatten, was diesen Patch bekommen hat, also Fallout 4, jetzt nochmal zu sagen, okay, wir haben da jetzt auch die technische Performance überarbeiten, das läuft jetzt perfekt auf PS5 und Series X. Wäre schade, wenn das immer noch nicht so ganz flüssig läuft, weil es gäbe, glaube ich, keinen Grund, warum das Spiel nicht mit festen 60 Frames laufen sollte.
Es war jetzt kein Punkt, auf den speziell eingegangen wurde, aber hast natürlich recht. Ich hatte das vor einiger Zeit auch mal wieder angemacht und da merkt man wieder, ach ja, so war die PS5-Performance mit der PS5-nativen Version. Das Problem, was du dann hattest, wenn dein Save schon auf PS5, meine ich, umgestellt war oder wenn du auf PS5 angefangen hast, ich weiß nicht, ob du den mit der PS4-Version nochmal laden kannst, dann um es dann damit zu spielen. Wenn der DLC jetzt exklusiv für aktuelle Konsolen gewesen wäre, könnte man natürlich sagen, hey, der ist von Haus aus so designt mit den SSDs im Hinterkopf, ne, was das Nachladen der Welten angeht. Wer weiß auch, ob das dann so optimiert auf PS4 und der älteren Xbox so ist. Da läuft es eh dann meist mit kleineren Auflösungen, was mit PS4 Pro, dass die einfach gesagt haben, komm, wir schmeißen das jetzt auch auf PS5 und Series X und packen da mehr Auflösungen rein. Unser Engine kommt da nicht hinterher. Ich hoffe mal, dass sie optimiert haben. Es wird einen Grund gehabt haben, dass sie uns die PC-Version gezeigt haben und nicht die Konsolenversion, wenn das nochmal mit dabei ist. Ihr da draußen, wenn ihr das jetzt hier seht und das schon draußen, mich würde es interessieren, habt ihr noch eine Xbox One S und lässt das Spiel drauf laufen? Das ist immer so der größte Litmus-Test, wie gut man sich noch um die alten Versionen kümmert.
Das stimmt. Müsste man tatsächlich mal nachgucken, wie das damals da drauf lief, aber ich weiß nicht, ob wirklich viele Leute die Konsole heute noch verwenden.
Also ich habe
mal viele Leute noch eine Series S verwenden.
Es war eine Zeit lang, war es meine einzige Xbox, die ich da haben hatte, die One S. Und da war es schon spaßig, mal aktuelle Spiele zu probieren und schauen, wie sie die halbwegs laufig machen. Die laufen schon, aber das ist der Eindruck ein bisschen, als ob du eine PC-Version nimmst und wie früher auf 640 mal 480 gepackt hast, ja, damit es da halbwegs läuft. Switch
spielen im Grunde genommen.
Ungefähr, ja. Ja, Switch ist dann meist optimierte fast schon. Aber so Halo Infinite oder sowas hatte ich da mal ausprobiert, so 30 FPS und alles. Ganz, ganz spaßig, aber nicht auf Dauer. Deshalb bin ich ganz so froh, dass ich die Series X jetzt habe.
Schauen wir mal, wenn die neue Switch angekündigt wird, kommt bestimmt Elden Ring inklusive DLC dafür auch.
Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, alles so als Komplettpaket. Zu Lore kann ich nicht so viel sagen, zu Story und so, da gab es eben diese paar kleinen Details. Es ist ja auch immer so, ich bin an der eigentlichen Story ein bisschen weniger interessiert bei Elden Ring. Mir ist es eher wichtiger, die Welt, die da drumherum entsteht. Ich bin jetzt auch nicht so einer, der jetzt das nächste Warte-Video-8-Stunden-Video sich angucken muss, weil ich habe da häufig auch den Eindruck, das ist so Tales from my Ass, Sachen, die ich interpretiere ins Spiel und da mache ich jetzt so ein 8-Stunden-Video. Ich bin zwar sehr cool, dass sich Leute dann den Aufwand machen, aber wir wissen ja, wie es typisch bei From Software ist. Ein paar NPCs, wird ein bisschen was über Mikella, eben den Bruder von Malenia, da erzählt, um den sich der ganze DLC jetzt dreht. Und ich bin eher gespannt darauf, was ergibt das für Boss-Encounter und andere Geschichten. Bestimmt aber die Leute, die an Story und Lore interessiert sind, da werden sicherlich schon mehrere stundenlange Videos vorbereitet.
Alright, ich würde sagen, Gregor, vielen Dank dir für die vielen Eindrücke zum Elden Ring DLC. In 2,5 Wochen ist es soweit, dann kommt er raus. Werden wir bestimmt auch hier dann nochmal besprechen. Ich denke mal, es wird ja ungefähr jeder spielen, der hier im Game Talk auftauchen könnte. Also auch ich habe Bock, da wieder einzusteigen. Ich muss mal es installieren. Ich habe es auf Xbox damals gespielt, weiß aber auch gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe es halt durchgespielt, danach gar nicht mehr New Game Plus oder so irgendwie angefangen. Das heißt, ich wäre eigentlich
Das wäre perfekt, ja.
Und bei Xbox ist doch auch so, mein Spielstand ist ja noch in der Cloud, ne?
Bei der Xbox kannst du eher garantiert sein als bei der PlayStation, solange da musstest du ja eher PSN haben. Ich weiß nicht, ob du bei Xbox ein Xbox Live-Abo brauchst oder irgendwas.
Ich schieb das so lange auf, um nicht mit der Wahrheit konfrontiert zu werden, wenn dann doch mein Spielstand einfach gar nicht mehr da ist. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal bringen würde, das Hauptspiel nochmal komplett neu anzufangen, um nochmal zu dem DLC hinzuspielen.
Das ist ein schwieriger Spielstand. Genau. Es sind vor allem Moke und Radahn sind schon knackige Gegner, wenn man direkt neu anfängt.
Ja, stimmt.
Und da, wie gesagt, musst du ja auch erstmal hinkommen, da hast du ja schon noch ein bisschen Spielzeit vor dir.
Also Radahn habe ich lange gebraucht damals. Es war,
das stimmt. Ich habe wirklich oft probiert, da bin ich aber mal für 20 Stunden weggegangen, danach ging's.
Ja, das stimmt.
Guti, wir schauen zum Launch noch mal rein. Ich habe was anderes noch vorbereitet, ein Spiel, das ich letzte Woche hier schon mal kurz erwähnt hatte, weil da hat der Relaunch dieses Spiels stattgefunden. Jetzt wollte ich aber auch noch mal reingucken, weil ich gesehen habe, das spielen bei Steam eine Menge Leute. Es waren zeitweise so letzte Woche über 100.000 gleichzeitige Spieler. Es geht um Multiverses, also Warners Plattform. Prügelspiel, gleich vorweg hier einmal kurz erwähnt an der Stelle. Ihr wisst es vielleicht, wenn ich schon mal irgendwo über Smash Bros. Gesprochen habe. Ich bin nicht der größte Fan dieser Art von Fighting Games. Ich glaube, Gregor, du auch nicht unbedingt. Und bei dir, Steffen, frage ich das gar nichts, wahrscheinlich noch nicht deine Art
von. Ach, ich habe Smash, habe ich ein bisschen gespielt, aber nicht viel. Ich bin jetzt kein Profi oder so.
Gut, dann könnte
wer war dein Main?
Bayonetta.
Natürlich.
Oh, okay.
Ist gut. Krass, ist Steffen wahrscheinlich doch der größte Fan dieser Art von Spielen. Anyway, ich habe da reingeguckt, ich habe es auf der Xbox gespielt. Es gibt es ja für PC, Xbox, PlayStation, komischerweise nicht auf der Switch. Läuft jetzt in der auf der Unreal Engine 5 mittlerweile. Und das, was ihr seht, habe ich selber aufgenommen. Falls ihr jetzt denkt, hey Fabian, was hast du denn da teilweise aufgenommen? Das ruckelt ja und die Musik stottert und so. Ich wollte das nicht so stark editieren, dann, weil das war meine Spielerfahrung. Und das ist teilweise auch der neue Singleplayer-Modus, der da jetzt drin ist. Das ist der sogenannte Rifts-Modus. Das ist so eine Verkettung von kleinen Challenges und auch Minispielen, die gar nicht so einen Kampfhintergrund haben. Das scheint aber quasi auch online stattzufinden, in Online-Lobbys, sodass es eben dann dazu führen kann, dass es zwischendurch eben mal stottert oder das Spiel so ein bisschen springt. Grundsätzlich, was den Stil angeht im Vergleich zur Open Beta, die sie vor einem Jahr abgestellt haben, das Spiel ist langsamer geworden. Also auch wenn es immer noch solide schnell wirkt, wenn man es vergleicht mit der alten Version, ist es deutlich langsamer. Das hat mir so ein bisschen den Einstieg erleichtert. Charaktere sind relativ groß mittlerweile, also auch das haben sie verändert. Ich finde es grafisch an sich sehr ansprechend. Also die Charaktere sehen alle hübsch aus. Das Roster ist natürlich per se schon mal cool. Also wo kannst du irgendwie mit Gizmo und Batman und Bugs Bunny und LeBron James gleichzeitig auflaufen? Das ist schon witzig. Also man schmunzelt da immer wieder über die Figuren, die es gibt und über die Attacken, die die haben. Und mir hat das Spaß gemacht, also ich finde diesen Rifts-Modus ganz gut. Du wirst natürlich ständig belohnt dann mit, hier kriegst du Währung so und so. Das Spiel ist auch relativ gut darin, dem ganz vieles übertrieben, aber mehrere Belohnungssysteme irgendwie miteinander zu kombinieren, dass du halt, da kommt sowas aus einer Kiste raus, dann kriegst du Prestige-Punkte, du kriegst noch andere Punkte und es gibt auch noch eine Premium-Währung natürlich. Der Transparenz halber, ich hatte im Gegenwert von etwa 20 Euro diese Premium-Währung zur Verfügung. Die habe ich investiert in den Season Pass, in den Kampfpass, damit ich Jason nutzen konnte. Das ist ja einer der neuen Charaktere, von dem ich immer noch nicht verstehe, wie Jason Voorhees aus Freitag der 13. in das Line-Up aus diesen übrigen Charakteren reinpasst, weil du eigentlich ja denkst, das ist ein Spiel, das Jüngere abholen soll. Und ich weiß nicht, wie viele heutzutage 15- oder 14-Jährige was mit Jason aus Freitag der 13. da anfangen können.
Fast schon eher eine Ikone eben. Ja, also so mehr so der Look ist ja irgendwie ikonisch, selbst bei Jüngeren, die nicht jetzt mit den Filmen groß geworden sind. Man muss bedenken, auch in den 80ern noch, also so, wir hatten alle Aliens und Robocop-Spielzeug und Rambo-Figuren und alles drum. Alles Filme, die man eigentlich nicht hätte gucken sollen. Ja, aber als Spielzeug haben die auch dann was ergeben. Nichtsdestotrotz ist es eine merkwürdige Mischung, wenn du dann Jason Voorhees gegen Bugs Bunny hast.
Oder LeBron James.
Ja. LeBron James ist okay.
Das hier übrigens welche dieser Minispiele, die ich eben angesprochen habe, die es in diesem Rifts-Modus zwischendurch gibt. Also auch hier so ein Zielscheiben zerschlagen. Und ich habe gerade gemerkt, als wir darüber jetzt sprachen mit Jason, das gleiche könntest du bei den Gremlins auch sagen. Das kennt wahrscheinlich auch kein Kind mehr heutzutage, diese Filme. Es gibt ja nicht nur Gizmo, sondern auch Stripe, also den bösen Gremlin hier als Charaktere. Aber das Spiel zieht daraus schon eine große Begeisterung durch diese Charaktere, die da eben mit drinne sind. Es hat an sich ansonsten auch mir Spaß gemacht. Also es ist natürlich sehr vertraut, wenn man eben solche Spiele, ich habe eine ganze Weile mal Brawlhalla gespielt aus Arbeitsgründen, wenn man sowas kennt, dann weiß man, wie das funktioniert. Es gibt die üblichen schnellen und langsamen Attacken, es gibt die Parries, es gibt Special-Aktionen. Dann baust du eben diesen Counter auf, bis du den Gegner irgendwann aus der Arena werfen oder schlagen kannst. Charaktere haben im Hintergrund auch quasi eine Art Klassensystem. Also es gibt Brawler und Tanks und das, was quasi Magiern entsprechen würde, dass die sich so ein bisschen unterscheiden in ihren Dynamiken und Geschwindigkeiten und der Art, wie viel Schaden sie machen. Ich hatte das Gefühl, dass die Tanks wie Jason relativ mächtig teilweise sind. Also ich konnte die auch im Online spielen. Das ist richtig unsympathisch, aber die Gegner teilweise so einsperrenden. Ich mache immer die gleiche starke Aktion wieder. Der Gegner fliegt hoch und ich treffe ihn wieder mit der gleichen Aktion. Und das macht sehr viel Schaden. Aber ja, es hat mir Spaß gemacht. Dann habe ich aber gedacht, okay, guckst mal alle Charaktere an und du startest. Das Spiel ist grundsätzlich ja Free-to-Play mit 5 Charakteren von ungefähr 30. Und dann habe ich noch Jason dazu bekommen, indem ich eben diese Premium-Währung ausgegeben habe und habe dann gemerkt, okay, das dauert ganz schön lang bei den Anforderungen, die da sind, um diese neuen Charaktere freizuschalten. Du kannst die auch nicht testen oder so, dass du sagst, okay, ich habe jetzt einmal den Joker gespielt, da arbeite ich jetzt mal drauf hin. Die Option gibt es nicht. Ich habe heute Morgen gelesen, dass es real über 30 Stunden dauern würde, um einen neuen Charakter zu erspielen. Boah. In kostenloser Währung. Das habe ich jetzt nicht verifizieren können. Ich hatte aber auch das Gefühl, es dauert sehr, sehr lang, wenn man nicht bereit ist, da echtes Geld für auszugeben. Und da muss man natürlich gucken, wie sehr wird sowas auf Dauer angenommen und wie sehr wird da vielleicht auch noch gefeintuned. Weil ich glaube, Leute steigen irgendwann aus, wenn die merken, okay, da ist nicht so viel Content einfach drin. Und ich würde das Spiel eigentlich lieber gerne kaufen, wie in Smash Bros. Und sage, okay, ich bezahle da meine 40 Euro, dann habe ich all diese Charaktere. Ich habe mal geguckt, wenn du Echtgeldwährung jetzt halt investieren würdest, würdest du weit über 100 Euro zahlen, um dir alle Figuren zu kaufen für das Spiel. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch. Hinzugekommen ist noch, dass sie einige Features gestrichen haben, die in der Beta noch drin waren, die eigentlich so Standard-Features sind, sowas wie ein Leaderboard am Ende von einem Kampf oder sowas. Das ist rausgenommen worden, warum auch immer. Und mittlerweile hat das Studio sich geäußert und hat gesagt, ah ja, wir hatten ein bisschen wenig Zeit am Ende, aber das packen wir alles wieder rein. Ja, ich denke, hä, das heißt ein wenig Zeit? Ihr hattet die Features doch vor einem Jahr schon drin. Ihr habt sie einfach dann zwischenzeitlich rausgenommen und jetzt sind sie nicht mehr drin. Also es ist nicht alles super rosig. Ich finde an sich Setting cool, finde die Figuren cool, finde es sieht schön aus. Es macht auch Spaß, wenn man diese Art von Spielen mag. Technisch paar Probleme müsst ihr vielleicht für euch selber mal rausfinden, ob vielleicht habe ich auch einfach da nur schlechte Tage erwischt, um das zu probieren, ob das für euch besser geht und ob ihr halt sagt, okay, ich habe Lust auf diesen Grind oder ich bin vielleicht auch damit zufrieden, dass ich weniger Content hier habe. Das ist eben die Krux bei Free-to-Play-Spielen. Deswegen habe ich vorhin bei XDefiant auch nachgefragt, ob du das Gefühl hattest, du müsstest da schon Geld ausgeben. Bei Multiverses dachte ich schon von wegen, da ist ganz schön viel gelockt, einfach hinter Freispielen oder Kaufen.
Aha. Ich muss sagen, für mich hat halt Smash die größte Faszination ausgelöst, weil du eben so viele Charaktere hattest, mit denen du spielen konntest, die schon von Anfang an zur Verfügung stehen. Deswegen ist das, dieses Charakter-Progression-System, was du jetzt hier bei Multiversus hattest, fast schon ein Ausschlussgrund für mich, dieses Spiel überhaupt zu probieren, weil 5 Charaktere klingt jetzt erstmal nicht so viel und ich weiß, dass ich jemand bin, der nicht so lange mit einem Charakter spielen kann, sondern man zwischendurch noch mal ein bisschen durchwechseln muss. Und wenn ich dann nur 5 zur Verfügung habe, mal gucken.
Ich habe 2 kleine Punkte. Also es sieht grundsätzlich ja nicht schlecht aus und ich weiß, dass es im Sinne der Übersicht ist, aber diese Outlines gehen gar nicht. Sind also mega hässlich. Die nehmen der Grafik die Qualität. Also es sieht dann nicht mehr, es ist nie mehr dieses bunte Potpourri, was Smash Brothers ausmacht. Und mir war nicht bewusst, wie dumm dreist alles von Smash geklaut ist. Also so genaues Spielgefühl, sogar die Bonusrunden 1:1 aus, Melee und so weiter.
Gab's das da auch?
Ist dieses exakt das gleiche.
Ding war genauso
lustig. Also so von wegen, ja, Imitation und das eigene, aber das sieht so super dreist aus. Ich habe so ein ungutes Gefühl, wenn ich das so sehe. Ganz ehrlich. Und auch komplett bunte Mischung bei Smash natürlich, dass du Charaktere von allen Franchises hast. Hier wirkt es irgendwie trotzdem immer wie Kraut und Rüben, wenn du dann diese ganz verschiedenen Figuren hast. Wonder Woman gegen Bugs Bunny und so weiter. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, die werden ja noch smashisiert bei Nintendo, dass das trotzdem aus einem Guss wirkt, wenn Solid Snake gegen Sonic antritt oder so. Aber gut.
Ja, schlicht ihrem Stil, die passen nicht alle so richtig gut zusammen. Also ein Jason sticht irgendwie immer raus, weil er dieser große, bullige Schrank ist. Und dann hast du dann noch eine Wonder Woman, die wieder ganz anders ist als Arya Stark, die da zum Beispiel ja auch drin ist. Aber dann hast du wieder, okay, du hast eine Game of Thrones Stage, wo dann auch das Theme in so einer abgewandelten Form läuft und so.
Sind die Game of Thrones die Fire Emblem-Charaktere von Multiversus?
Ich glaube schon, ja. Wie gesagt, das passt schon. Ich glaube halt, dass das Spiel an sich besser wäre oder mir auch besser gefallen würde, wenn es ein ganz konventionelles, normales Spiel wäre. Muss mal gucken, wie lange die Spielerzahlen jetzt stabil bleiben und wie sich das weiterentwickelt. Wir werden da gegebenenfalls mal ein Update geben, wie es um das Spiel bestellt ist in ein paar Wochen oder Monaten und ob es da noch irgendwelche Anpassungen gegeben hat. Jetzt würde ich sagen, gönnen wir uns eine kleine Pause, weil wir haben ja noch ganz viele weitere Spielethemen auf dem Zettel stehen. Die gibt's gleich hier nach einer kurzen Werbung. Hallo, herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk. Und ich habe es schon gesagt, es gibt noch eine Menge weiterer Themen. Letzte Woche war ja die State of Play von Sony. Wir müssen die nicht noch mal ganz im Detail hier durchdeklinieren, weil das ist auch schon mannigfaltig besprochen worden. Ich glaube, du, Gregor, hast das zum Beispiel auch in Gänze begleitet. Stattdessen wollen wir noch mal so ein bisschen Highlights rauspicken. Und ich kann für mich persönlich sagen, ich weiß, das ist vielleicht nicht die Konsensmeinung, aber Astrobot habe ich mich tatsächlich am meisten drüber gefreut. Ich bin Riesenfan, also zum einen vom VR-Spiel, was es für PlayStation VR 1 gab, als auch von Astros Playroom für die PS5, was da als Launch-Titel dabei war. Und das jetzt hier zu sehen, da ging mir wirklich mein Herz auf, weil das sieht einfach aus wie so pure Spielfreude. Und ich habe da richtig Bock drauf. Kommt auch schon am 6.9. Das finde ich richtig gut.
Ja. Ist auch mein Highlight gewesen von der State of Play, muss ich sagen. Ich habe auch erst, das war auch schon jetzt anderthalb Jährchen her, aber das VR-Spiel ein bisschen später nachgeholt und ich war super angetan. Mhm. Es hat so ein bisschen so Nintendo-Qualität, wenn man es so ein bisschen so vage ausdrücken möchte. Da merkt man so hinter Level-Design, Ideen, wie die Charaktere designt sind, wie das Spielerische funktioniert. Die Astrobot-Spiele bisher haben echt Fun gemacht. Wobei man natürlich sagen muss, ich vermisse doch die VR-Funktion, die jetzt wohl nicht drin sein wird, weil das auch ein echt herausragendes VR-Spiel, vielleicht sogar das Beste ist, was ich in der Form gespielt habe, was so VR für mich dann mit Spielbarkeit und Ideen cool verknüpft hat. Es hat auch immer den Ansatz gehabt, die bisherigen Astrobot-Sachen waren ja auch gemischt Spiele mit Tech-Demos, so ein kleines bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an The Playroom erinnern könnt, was damals so ein bisschen die PS4-Kamera, da waren schon die quasi Figuren, die zu Astrobots geworden sind, dann auch schon mit dabei, wenn ich mich recht entsinne, wo man so ein bisschen so die Technik-Features ausprobieren konnte. Und das Astros Playroom auf der PS5 war ja auch um den DualSense noch mal ein bisschen so mittendrin zu stellen, inklusive sehr viel Sony-Nostalgie mit dabei. Und alles, was sie hier gezeigt haben, hey, es sieht wieder nach der typischen Liebe, die reingegangen ist. Ich krieg so leichte, alte PS1-Jump'n'Run-Vibes, so ein bisschen Crash Bandicoot vielleicht und alles, aber so ist ja auch Astrobot aufgebaut und man sieht auch wieder, dass da sehr viel Nostalgie drin sein wird. Hier, wir sehen den Trailer gerade, wo die Leute die schwarze PS5 da rausholen. Gesagt, oh, habt ihr die neue PS5 gesehen? Ist es nicht einfach nur die PS5 ohne Sideplates? Man hat ja auch schon den Lüfter da drunter gesehen. Ich glaube, diese schwarze PS5, die man gesehen hat, ist einfach, wo die Sideplates ab sind. Aber ansonsten, ich finde den Trailer super. Mhm. Ich hätte maximal Bedenken, die haben ja gesagt, wir haben jetzt so ein vollumfängliches Spiel gemacht, 80 Level sollen da drin sein. Ich hoffe, es trägt das, ne? Weil ich hatte bei den Astrobot-Spielen auch das Gefühl, als kürzere Erlebnisse haben sie eigentlich ganz gut funktioniert, weil irgendwann war auch mal gut. Und ich hoffe, dass sie sich über die Dauer eines richtigen Spieles in Anführungsspielen auch trägt.
Und ich glaube, dass sie versuchen, eine Menge neue Sachen reinzupacken. Also der Trailer hat ja schon damit begonnen, dass man viel rumfliegt auf diesem fliegenden DualSense-Controller. Und es soll eine Menge neue Fähigkeiten geben, die Figur erlangen kann. Ich vermute auch, dass diese Cameos vielleicht auch eine größere spielerische Rolle spielen, also dass das nicht nur optische Gimmicks sind, dass da eben Parappa und Ico und God of War verwurstet werden. Also ich glaube, dass die das schon schaffen werden, das abwechslungsreich zu gestalten, dass das auch über 80 Stunden funktioniert und die Ambition.
80 Level, 80 Stunden wäre schon hart.
80 Stunden werden es wahrscheinlich nicht werden. 80 Level. Ich bin da guter Dinge und es wird ja auch, also Team Asobi, die dahinter stehen, sagen ja, das ist unser größtes ambitioniertes Spiel. Ich glaube, dass wird gut werden. Das ist für mich tatsächlich eins der Highlights jetzt im späten Sommer. Dann so kurz nach der Gamescom werde ich mich damit hinsetzen und das spielen. Wie ist da bei dir, Steffen? Hast du irgendwas schon mal gespielt von diesen Astrobot-Spielen?
Ich bin ja kein PlayStation-Besitzer, von daher nee. Aber es sah schon immer cool aus. Ich find's vor allem schön, dass die halt, wie du schon gesagt hast, so Liebe ins Detail mit reinstecken und auch diese kleinen Figürchen mit dem God of War-Look dann sahen super schick aus. Mhm. Das mag ich einfach. Und ich habe sehr, sehr viel Positives über Astrobot gehört. Aber da ich halt keine PlayStation-Besitzer und nicht vorhabe, mir den zu kaufen, geht das wohl mir vorbei. Ja.
Schade. Naja, vielleicht dann kannst du dir mal reingucken bei jemandem, wenn es rauskommt.
Das mache ich auf jeden Fall.
Und hüpfen wir das Windelweich an?
Oh, dann hätte ich Bock drauf. Das können wir gerne machen.
Ja.
Du hast es eben schon mal gesagt, das ist jetzt ein konventionelles Spiel, kein VR-Spiel mehr. Es gab ja auch VR-Spiele zu sehen auf der State of Play und es gab auch eine Ankündigung, die jetzt gerade heute Morgen nochmal mit einer Pressemitteilung unterstützt wurde, dass man PlayStation VR 2 bald am PC auch verwenden kann. Wir hatten ja schon mal über das Gerücht damals noch gesprochen. Du brauchst einen Adapter, der kostet 60 Euro. Und dann ein Großteil, oder nicht ein Großteil, aber einige Features wie das Augentracking zum Beispiel werden dann nicht unterstützt am PC. Finde ich ein bisschen erstaunlich, mit wie viel Mehrkosten das einhergeht, weil ich dachte, okay, du willst das vielleicht öffnen für Leute, die das jetzt zu Hause liegen haben und denken, ach so, ich habe ja auch einen PC, warum kann ich denn das nicht da benutzen? 60 Euro ist ein ordentlicher Zugangspreis für dieses Feature dann, finde ich.
Ich meine, das verkauft ja auch keine weitere PlayStation VR. Wie viel kostet die PlayStation VR 2? 300?
Deutlich mehr. Also,
ich glaube, war es nicht bei 600?
Oder also, die ist häufiger mal im Angebot. Ich glaube, gerade kriegst du sie wahrscheinlich so für 500.
Okay, aber dann nochmal 60 Euro drauf, dann kann ich mir auch gleich eine Quest holen. Oder eine Vive oder irgendwie sowas, eine gebrauchte. Also, warum soll ich mir eine PlayStation VR holen, wenn ich die Features, die PlayStation VR normalerweise bietet, noch nicht mal auf dem PC benutzen kann und noch 60 Euro zusätzlich ausgeben
muss? Es wäre dann für die Leute vielleicht nochmal als Grund gedacht, oh, ich bin absolut scharf auf Horizon auf der PS5 Plus. Mir wird jetzt kein anderer Titel einfallen, der exklusiv interessant wäre, weil ich das auch einfach nicht im Blick habe oder so. Es ist schon gut, dass sie das jetzt hier öffnen, dass du tatsächlich diesen 60 Euro Adapter plus ein DisplayPort-Kabel natürlich brauchst, was nicht mit dabei ist bei den 60 Euro, dass du dann da anschließen musst, dass du eventuell dann doch erpicht bist zu sagen, statt mir eine Quest oder eine andere zu holen, dann habe ich auch die Möglichkeit, dass es mir das PlayStation-exklusive Fenster dann öffnet. Da hätte ich aber auch das Gefühl, wenn es dann was Interessantes gäbe, was exklusiv für PS5, PSVR 2 ist, Sony beginnt ja seit einiger Zeit langsam auch PC-Versionen von ihren Games rauszubringen. Und ich glaube, wir werden, sobald dieser Adapter draußen ist, irgendwann dann auch die Ankündigung haben, übrigens, Horizon kommt jetzt auch für PC-Versionen und alles. Wäre ja auch Quatsch, die Dinger nicht den Leuten da anzubieten.
Eben. Also VR-Spiele?
Ja.
Aber ich glaube, da hättest du echt schon, ich habe diese Liste hier gerade nochmal offen, also nicht unterstützt werden, das Eye-Tracking, HDR, haptisches Sense-Feedback der Controller, haptisches Sense-Feedback der VR-Brille und 3D-Audio.
Okay, dann geht das gar nicht mit dem PS4. Okay,
also all diese Features werden nicht unterstützt. Das ist schon eine Einschränkung. Also ich glaube, das ist vielleicht echt nur nett, wenn du halt ein paar PC-VR-Spiele spielen willst und dann hast du halt noch diesen Preis von 60 Euro. Dennoch ist schön, dass es gehen würde. Ich finde es persönlich ein bisschen teuer. Ich weiß nicht, ob dieser Adapter irgendwelche super teure Technik enthält, um das möglich zu machen. Sei es drum, da gucken wir vielleicht auch noch mal drauf, wenn es soweit ist. Der Adapter kommt am 7. August raus. Wow. Was zwei Monate später kommt, Silent Hill 2. Auch noch mal Thema letzte Woche, dann auch noch mal separat von Konami gezeigt. Lustigerweise gleich mit dem Einstieg am Anfang dieser Gameplay-Sequenz Faithfully Remade in the Original Vision, bevor die Leute gleich sagen, nein, ihr habt ja euer eigenes Spiel daraus gemacht. Nein, nein, das ist alles gewissenhaft modernisiert im Interesse des Originalspiels. Und ja, ich sag mal noch nicht meinen Eindruck. Wie hat es euch beiden so gefallen? Oder was haltet ihr vom Remake von Silent Hill 2? Ja. Steffen, hast du einen Zugang oder hast du Interesse am Originalspiel? Ist das was, was dich überhaupt kümmert?
Also Final, sag ich schon. Silent Hill 2 ist auf jeden Fall ein Spiel, was mich schon immer gereizt hat, wo ich immer gesagt habe, so, ja, es müsste es eigentlich mal irgendwie nachholen, aber nie so, dass ich mir irgendwie was dafür gekauft hätte. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, kommt es auch für andere Plattformen als für die PlayStation oder nur für PlayStation? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher.
PC auch.
Dann werde ich mir das wahrscheinlich nochmal ansehen, weil alle sagen ja, das ist einfach ein Meilenstein oder sozusagen der Vorvater von allen möglichen psychologischen Horrorspielen. Ich bin eigentlich ein großer Fan von genau diesen Spielen. Dementsprechend habe ich schon Interesse, mir das nochmal anzuschauen. Einfach nur auch aus beruflicher Perspektive heraus. Nicht unbedingt nur, weil ich jetzt super viel Spaß damit haben werde vielleicht, aber einfach, weil viele Leute sagen, es ist ein Klassiker und dann will ich den auf jeden Fall auch nochmal nachholen.
Mhm. Gregor, deine Eindrücke zu dieser Gameplay-Sequenz?
Wow. Ich hatte ja die State of Play gestreamt, die dann letzten Donnerstag, glaube ich, dann live gewesen ist, spät nachts in Deutschland, also kurz gegen Mitternacht. Da haben sie ja auch schon mal einen kleinen Mini-Trailer gezeigt und dann das Release-Date gedroppt, was ganz gut passt. Also im Oktober kannst du ja immer dann Horrorspiele bringen, wobei ich schon fast gerechnet hätte, dass wir eher früher das Game sehen, aber irgendwie Da haben sie sich gesagt, wenn wir fertig sind, lass uns in den Oktober gehen, dass es dann released wird. Dann kam um 1 Uhr nachts dann diese längere Gameplay-Präsentation und muss auch sagen, ich war da nicht so super angetan davon. Das kann auch an der Übermüdung gelegen haben irgendwie, dass da einfach so manche Sachen emotional stärker gewirkt haben bei mir. Es ist schwierig, für mich ist Silent Hill 2 ein sehr wichtiges Game, was ich aber auch in jeder Facette wirklich aufgesogen habe in den vergangenen 20 plus Jahren. Ich habe bestimmt den Soundtrack tausende Mal wirklich ungelogen durchgehört. Ich kenne so die Szenen in- und auswendig. Wir haben es ja auch nochmal hier auf dem Sender eingespielt, Fabian, du, ich und Simon gemeinsam. Man merkt schon bei dem originalen Spiel, dass da natürlich viele Aspekte sind, die ein Remake für neuere Generationen dann durchaus sinnvoll machen. Auch wenn ich finde, dass da viel halbwegs gut gealtert ist bei dem Original, also rein in der visuellen Art her, von der Steuerung, wie das Gameplay verbaut ist, kannst du natürlich immer dann Updates haben. Hier ist es so, dass ich wahrscheinlich sehr überkritisch dann bei solchen Sachen reingehe. Ich glaube, die Entwickler haben auch das Herz am rechten Fleck. Es fühlt sich nicht ganz an wie mein Silent Hill 2 und das ist irgendwie so erschwerend hinzu, wenn ich mir das jetzt hier so angucke. Ich habe so ein bisschen den Vibe wie damals bei dem Marvel's Avengers Spiel von Square, weil da haben wir ja auch diese ganzen Marvel-Charaktere gefunden, die dann aussahen wie die MCU-Figuren, aber von Cosplayern dargestellt. Und ich habe hier auch so ein kleines bisschen das Gefühl, ich fühle die Charaktere hier noch nicht so ganz. Ja, ich will dem Spiel eine Chance geben, wenn es da ist, aber ich muss erst mal sehen, ob ich da über meinen Schatten springen kann, weil ich da, glaube ich, sehr emotional aufgeladen bin, was das Spiel angeht. Würde mir wünschen, dass es dann eine vernünftige Modernisierung ist. Und wir haben ja auch bei dem Stream dann auch noch mal den Filmtrailer gesehen, der Silent Hill 2 jetzt von Christoph Gans, der den ersten Silent Hill-Film gemacht hat, quasi die Story von Silent Hill 2 in Return to Silent Hill nachstellt. Und der sah auch aus wie ein Fanfilm, aber nochmal, also wirklich, es sah aus, als ob die es mit Handys im Hinterhof gedreht haben, so ein bisschen. Aber immerhin sehr nah dran an den Originalszenen. Ich will den Spielen eine Chance geben und dem Film, wenn sie dann mal draußen sind. Und es sieht ja an sich jetzt auch nicht schlecht aus, aber ich kann so ein bisschen meine festgefahrenen Meinungen schwer abschütteln.
Und sogar, das ist ganz gut aussieht. Also so, du siehst es gerade an den Effekten, die wir hier in den Pfützen sehen, so der Nebel und solche Sachen, das sind Elemente, wie man sie eher so idealisiert im Gedächtnis hat, im Original, die natürlich nicht so stark sind. Dennoch finde ich auch, das Original ist grafisch eigentlich gut gealtert. Gerade wenn du diese Enhanced Edition heute am PC spielst, sieht das auch immer noch gut aus. Ist der Unterschied gar nicht so gravierend overall. Und du hast es eben schon mal gesagt, man memoriert halt bestimmte Dinge aus diesem Spiel, auch Momente und vielleicht schockierende Zwischensequenzen. Und dann natürlich auch sehr die Sprache und was da erzählt wird und wie sich das anhört. Glaubst du, wir haben irgendeine Chance, dass die Leute die neuen Sprecher und Sprecherinnen annehmen werden? Oder ist man da eh schon auf verlorenem Posten?
Das ist schwierig. Du hattest ja auch schon quasi einen Aufschrei in der Hardcore-Community, als es die HD-Collection gegeben hat, wo es nochmal neu synchronisiert wurde. Mhm. Und da würde ich mich auch zu einem Teil dazu zählen. Ich fand eben gerade diese Kombination von wegen, die haben sich ein bisschen glaubhafter angefühlt, weil ja auch nicht alle Sprecher, ausgebildete Sprecher so gewesen sind. Und auch, dass du für Laura hier den Charakter auch ein richtiges Kind, meine ich, als Sprecherin hattest. Und hier fühlt es sich sehr an wie, okay, jetzt wird geschauspielert. Das war mein Eindruck, als ich den Trailer jetzt hier so gesehen habe. Es wird sehr schwer, dieses unwirtliche Gefühl dann, was ich beim Original gespürt habe, hier darauf zu übertragen. Vor allem, weil ich es auch so sehr verinnerlicht habe. Man muss aber, ich glaube, bei dem hier auch nicht unbedingt die Hardcore-Fans da als zum Maßstab nehmen, weil die wirst du gerade bei so einem Emotionsthema wie Silent Hill nicht wirklich zu 100% mehr überzeugen können, wenn es zumindest neue Leute für diese Story und diese Umgebung dann öffnet und der Rest ja auch passt. Es ist immer noch eine wichtige Story, die erzählt werden wird. Hm. Ich hoffe, dass sie die emotionalen Punkte auch gut treffen, gerade dieser Monolog am Ende für die Leute, die es gespielt haben. Das ist meines Erachtens einer der stärksten Momente der Gaming-Geschichte, so wie er vorgetragen ist. Das hier nochmal zu treffen, wird eine sehr große Aufgabe. Die Entwickler, als sie bei dieser Präsentation gesprochen haben. Wie gesagt, ich hatte den Eindruck, die haben das Herz am rechten Fleck und die sagen auch, die sind auch selber Fans und haben sich sehr mit Vorsicht daran gepackt, haben ja auch jetzt eher einen stimmungsfokussierten Trailer gemacht und nicht alles auf Combat. Wir hatten ja diesen Kampftrailer, der nicht so ganz gepasst hat und so die Stimmung vor einigen Monaten, die wir gesehen haben, nicht so ganz weitergetragen. Wir haben gesehen, dass solche Reimaginationen ja sehr gut funktionieren können. Ich fand, dass der Space Remake war fantastisch, obwohl die Vorlage da ja auch schon sehr, sehr gut gewesen ist und die eigentlich auch hätte es nur remastern können. Resident Evil hat mehr gemacht in den Remakes, speziell von den alten PS1-Teilen, aber da fand ich auch, dass sie den Spirit so gut getroffen haben bei Resident Evil, dass die Remakes fantastisch sind und neben den Originalen als Alternative stehen. Und das muss Silent Hill 2 noch beweisen. Ne? Ich hätte vielleicht lieber Silent Hill 1 nochmal in der Optik gesehen, weil das wäre in der Art, wenn sie damit einsteigen und dann zu Silent Hill 2. Ich weiß, warum sie 2 machen. Das ist der Kulttitel, ist der, den die Leute sehen wollen. Capcom hat ja auch Resident Evil 2 zuerst remaked und nicht andere Teile. Aber Silent Hill 1 hätte so ein Update eher gut zu Gesicht gestanden, vor allem, weil du dann so neu was machen musst, dass du nicht immer den Vergleich mit dem Original hast.
Das ist lustig. Ich habe genau den gleichen Gedanken eben gehabt, weil du das auch eben sagtest von wegen, naja, vielleicht holt man ja auch viele neue Leute ab und so. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn ich noch nie von Silent Hill gehört habe und weil ich vielleicht erst seit 3 Jahren Videospiele spiele und die PS5 meine erste Konsole ist, dann kommt es mir vielleicht komisch vor, dass da ein Spiel steht, das Silent Hill 2 heißt, wenn ich ja auch 1 gar nicht kenne. Und dann war ich auch bei dem Gedanken von wegen, na gut, das PS1-Spiel, das sieht halt heutzutage echt auch schon rough aus. Und es wäre irgendwie, da hättest du halt, wenn das jetzt so aussehen würde, einen viel größeren Unterschied geschaffen, weil diese ganze PS2-Ära dann einfach schon sehr viel näher dran ist, auch audiovisuell an Spielen, wie sie heute immer noch sind. Und ich frage mich jetzt auch gerade im Nachgang, wieso nicht erstmal mit einem Remake von Teil 1 anfangen? Weil da hättest du halt deutlich mehr Stellen gehabt, in denen du hättest ansetzen können, um zu sagen, das überarbeiten wir jetzt und machen das neu und anders und besser. Aber mal gucken, vielleicht kommt das ja irgendwann auch noch, wenn das hier ein riesiger Erfolg geworden ist. Das werden wir rausfinden in einigen Monaten. Ich gucke jetzt gerade auf den Kalender, es sind noch 4 Monate, dann erscheint es für PlayStation und PC. Wir werden auch Steffen darauf festnageln, dass er die PC-Version...
Ich muss doch erstmal den Shadow of the Earth DLC spielen.
Innerhalb von 4 Monaten schaffst du das.
Ja, bin ich mir nicht sicher.
Spiel weniger Ex-Defiant.
Doch, doch.
Das habe ich schon aufgehört.
Es hat nicht direkt was mit der State of Play zu tun, aber vielleicht, falls ihr bei der State of Play gedacht habt, ach, heute endlich Bloodborne Remake für PS5 oder zumindest nur eine PS5-Version oder PC-Version.
Ein Patch wird mir reichen, mit 60 FPS.
Einfach ein Patch gab's nicht, dafür gibt es jetzt Nightmare Card, ist die Tage erschienen. Erinnert euch vielleicht dran, es wurde mal angekündigt als Bloodborne Card vor einigen Jahren, ist ein Card Racer im PS1-Look für den PC, ist jetzt bei itch.io erhältlich. Ich habe auch gesehen, es gibt schon eine Steam-Seite dazu. Da ist es aber noch nicht zum Download verfügbar, wo ich dachte, das ist schon optimistisch, weil auch mit dem Namen, weiß nicht, ob man da immer nicht noch hingehen könnte und sagen könnte, Leute, löscht das mal bitte, das verletzt unsere Rechte, weil die Figuren, die hier drin sind, das sind doch schon Bloodborne-Figuren, einfach teilweise auch im Namen, oder?
Je nachdem, naja, die Namen sind angepasst. Das war ja Father Gascoigne, jetzt haben wir Father Gregory.
Stimmt, der heißt ja gar nicht Gregory im Original.
Es ist ja je nachdem, was sie dann da adaptieren. Ich weiß nicht, ob ihr das PS1-Demake von Bloodborne gespielt habt. Ich glaube, das war ja auch die Grundlage von Bloodborne-Card hier, oder zumindest das Spiel, was jetzt da draus geworden ist. Vor ein paar Jahren gab es so ein Fangame, was quasi im PS1-Stil den Anfang von Bloodborne rekreiert hat.
War aber eher so eine Art Demo, ne?
Mit war ziemlich umfangreich. Also du konntest schon die Anfangsgebiete spielen, das war absolut fantastisch, fand ich. Mhm. Ne? Weil es mich so ein bisschen an Nightmare Creatures von früher erinnert, aber mit dem typischen From-Software-Gameplay. Ich hätte gerne mehr in der Art gesehen. Und ich meine, da war auch wieder dann, ich weiß nicht, ob das direkt verknüpft war, kann sein, dass da auch schon ein Trailer für dieses Bloodborne-Card gewesen ist. So von wegen haben wir ja auch häufig bekommen. Jetzt kommt Jack and Dexter und dann Jack and Dexter Card.
Mhm. Oder Garfield-Card.
Garfield-Card, so diese ganzen Gags, die dann damit verbaut wurden. Wenn aber natürlich jetzt ein eigenständiges Spiel daraus wird, wo sie was verkaufen wollen. Bei Fangames hat jetzt From Software und Sony wohl noch nicht dran geklingelt, wobei ich weiß nicht, ob es dann immer noch erhältlich ist. Es ist ja auch jetzt schon ein paar Jahre her. Wenn es noch nicht gesehen hat, spielt Bloodborne PSX. Das ist wirklich echt cool. Mhm. Die paar Stunden, die man zocken kann. Brauche ich ein PS1-Style-Card-Game? Also es ist ja noch ein Gag zu einem Gag quasi, dass dieses Spiel überhaupt in der Form existiert. Und da gibt es momentan aufwendigere Kartspiele, müsste das Gameplay Spaß machen, weil eine Bloodborne-Imitation mit dem PS1-Kartspiel ist jetzt nicht das, worauf ich gewartet habe.
Ja, es ist aber natürlich auch umsonst. Ne? Das hat so ein Pay-What-You-Want.
Ach, es ist umsonst?
Ja, du kannst dafür was bezahlen, wenn du das möchtest, aber du kannst es grundsätzlich umsonst runterladen. Es gibt wohl eine Solo-Kampagne, es gibt einen Splitscreen-Multiplayer, es gibt ordentlich viele Fahrer und Strecken und Vehikel. Also man kann da schon mal reingucken. Ich hatte bis jetzt noch keine Zeit und auch keine Möglichkeiten. Ich würde da einfach warten, bis es vielleicht wirklich bei Steam ist und dann das mal auf dem Steam Deck ausprobieren. Aber es kostet ja nichts, da jetzt einfach mal reinzugucken.
Okay, ja, das, also ich hätte gedacht, die haben das jetzt umbenannt, weil sie es auf die Stores oder so dann überall dann hinpacken wollen.
Wahrscheinlich schon, aber es sollte dennoch umsonst bleiben. Es soll kein kommerzielles Projekt werden.
Bloodborne PSX ist immer noch bei itch.io zum Download für PCs, auch unter dem Namen Bloodborne PSX. Also wenn ihr danach mal googelt, schaut es euch an, läuft auf dem PC und ich hatte echt ein paar Stunden gut Spaß damit.
Mehr als mit dem Original Bloodborne?
Nein.
Gut, schade. Okay, wir warten also weiterhin auf eine Bloodborne-Überarbeitung für PC und PS5. Worauf wir nicht mehr warten müssen, ist ein Spiel, das Steffen heute noch auf den Zettel geschrieben hat, von dem ich vorher nicht so richtig viel gehört hatte. Muss ich fairerweise sagen, ist auch nicht so mein Genre. Es ist ein Kriegsstrategiespiel.
Ja.
Ist korrekt?
Ja, es ist ein Hardcore-Strategiespiel. Ich muss mal wieder meinen Ruf hier ein bisschen,
ja, find ich gut.
Bisschen zementieren als die Person, die irgendwelche weirden PC-Hardcore-Strategiespiele spielt. Es geht um Warno, genau. Warno ist jetzt gerade frisch aus dem Early Access heraus, gerade jetzt in Version 1.0 erschienen und ist ein Hardcore-Strategiespiel von Eugen Systems,
bin ich nicht ganz sicher.
Eugen Systems. Die haben vorher angefangen, haben die mit Act of War, was vielleicht einige von euch noch kennen, ein Echtzeit-Strategiespiel, so im Stile von Command & Conquer. Und danach haben sie gemacht Steel Division und die ganze Wargame Red Dragon-Reihe oder die ganze Wargame-Reihe. Warno ist der neueste Ableger von dieser Spielereihe und macht im Endeffekt genau das gleiche wie alle vorgehenden Titel, wie Wargame Red Dragon, wie Steel Division, wie Ruse haben die auch rausgebracht. Mhm. Es geht quasi darum, dass man Echtzeitschlachten führt in einem historisch möglichst nahen Setting. In diesem Fall ist es der Kalte Krieg.
Alter, ich komme aus Bad Hersfeld, das stand
da gerade. Perfekt.
Oh. Gab da so ein Video auch, das hatte Fulda im Namen. Da habe ich gesagt, hey, geht's um die Stadt Fulda? Das ist mir gleich um die Ecke.
Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Es geht darum, dass in diesem fiktiven Szenario der Warschauer Pakt die NATO angreift. Und es wurde damals damit gerechnet, dass die Rote Armee von Erfurt heraus über die sogenannte Fulda Gap, weil da so eine Lücke zwischen verschiedenen Gebirgen ist, Frankfurt angreifen wird. Und dieses Szenario wird hier quasi simuliert. Und es ist quasi so, was es ein bisschen unterscheidet von anderen Echtzeitstrategiespielen ist, dass man das Ganze so auf so einer Bataillonsebene, glaube ich, kommandiert. Das bedeutet, man baut jetzt nicht Einheiten irgendwie über eine Fabrik und über einen Bauhof zusammen, sondern man stellt sich ganz am Anfang des Spiels, wenn man möchte, eigene Truppen zusammen aus so Karten.
Ja.
Da hat man dann verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel Aufklärungstruppen, Panzertruppen, Panzerabwehrtruppen, Helikopter, Flugzeuge und so weiter und so fort. Und kann sich da dann eben jeweils die Einheitentypen zusammenstellen. Und diese Einheiten kann man dann aufs Schlachtfeld rufen, indem man diese Karten bezahlt mit Ingame-Punkten. Mhm. Dann erscheinen die auf dem Schlachtfeld. Man kann auch verschiedene Divisionen auswählen. Es gibt Infanteriedivisionen, es gibt Panzerdivisionen, es gibt Luftdivisionen, die dann unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Als Infanteriedivision hast du halt Zugang zu besserer Infanterie, dafür aber zu weniger Panzern und so weiter und so fort. Und am Ende ist es quasi einfach ein modernes Strategiespiel, welches vor allem eben auf die korrekte Abbildung von militärischen Fahrzeugen, von militärischer Kriegsführung zielt. Ob man das heutzutage unbedingt so genau und so realistisch haben muss in Zeiten, wo in Europa ein Krieg tobt, muss man selbst wissen, finde ich. Mhm. Es ist auf jeden Fall, finde ich, eine interessante Farbe von Echtzeitstrategie, die tatsächlich auch Eugen oder Eugen Systems als einzige so recht richtig darstellen. Weil es ist einfach so, dass der ganze Echtzeitstrategie-Spielbereich aktuell ist eh so ein bisschen heruntergefahren. Mhm. Und viele von den Echtzeitstrategiespielen, die man so hat, versuchen sich dann wieder an alte StarCraft-Zeiten anzutäuschen oder an alte Warcraft-Zeiten. Und Eugen Systems, die machen wirklich seit Jahrzehnten eigentlich immer dasselbe. Die Spiele unterscheiden sich rein gameplay-technisch eigentlich nicht sonderlich stark voneinander. Und trotzdem fühlt es sich immer interessant an, immer neu. Und gerade im Multiplayer macht das wirklich sehr, sehr viel Spaß und ist sehr, sehr taktisch anspruchsvoll und kann da sehr, sehr viel rausbringen. Es gibt natürlich nicht nur Multiplayer, sondern auch Solo-Varianten. Man hat ganz am Anfang gesehen, das sind eben diese kleinen Kampagnen, Story-Kampagnen, die es da gibt. Da geht's dann darum, dass man nicht nur diese ganz normalen Schlachten hat, die auf einer Karte stattfinden, sondern man hat so eine Überweltkarte, wo man eben noch so die verschiedenen Divisionen hin und her schieben kann, um dann eben Gegner auszumanövrieren und dann eben in diesen einzelnen Schlachten zu bekämpfen. Aber es gibt natürlich auch einen ganz normalen Skirmish-Modus, wo man einfach sagen kann, ich spiele jetzt hier 3 gegen 3 und kämpfe gegen Computer. Und oftmals geht es einfach darum, auf der Karte bestimmte Bereiche zu halten. So eine Art Flaggensystem hat man dort. Das heißt, man fährt in einen bestimmten Bereich mit bestimmten Fahrzeugen. Mhm. Dann hält man diesen Bereich. Man kriegt Punkte dann dafür, je mehr von diesen Bereichen man hält. Und am Ende hat die Person gewonnen, die am meisten Punkte gehabt hat. Das ist also ganz entspannt oder relativ einfach.
Wo du das eben angesprochen hast mit diesen Solo-Szenarien, das ist ja wahrscheinlich aber nicht so eine aufwendig produzierte Story, so da gibt es keine Videocutscenes
mit Schauspielern
drin und also solche Sachen.
Es gibt Videocutscenes, die sind aber, glaube ich, aus altem Footage, einfach aus irgendwelchen Archiven.
Mhm.
So, das ist ganz cool. Und die haben aber auch voll vertonte deutsche Übersetzungen.
Okay.
Teilweise ist die deutsche Übersetzung ein bisschen hakelig. Die haben aber zumindest deutsche Sprecher. Zum Beispiel, wer sich in Twitch Deutschland im Strategiebereich auskennt, der gute Ranger Area, der auch bei uns beim ZIF-Gipfel dabei war,
mhm,
der hat zum Beispiel einen der deutschen Befehlshaber dort gesprochen. Aber es hat so ein paar Textprobleme oder dass Städte plötzlich anders heißen, weil sie die irgendwie falsch übersetzt haben oder so.
Okay.
Also so ein paar Probleme hat es jetzt leider schon noch. Das werden sie sicherlich beheben in nächster Zeit. Das ist aber rein für die deutsche Übersetzung ein Problem. Im Englischen ist es wunderbar, funktioniert alles super und hat alle wunderschöne, funktioniert alles sehr gut. Nur im Deutschen hast du halt immer wieder so Übersetzungsprobleme oder das du als Generalrichter angesprochen wirst, aber Generalrichter ist die Person, mit der du gerade sprichst, ja, und so. Also so ein paar kleine Kleinigkeiten, die auch dabei sind. Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man sich erstmal reinarbeiten muss. Es ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, das kann jemand sofort mitnehmen, der jetzt Bock hat auf Rechtsstrategie, aber noch nie vorher in dem Genre reingeguckt hat. Es ist wirklich ein sehr schweres Spiel. Es ist wirklich sehr schwer, da reinzukommen. Also man muss da schon ein Fan von sein und muss schon auch ein Fable haben für möglichst historisch akkurate Darstellung von Kriegsführung, damit man mit dem Spiel Spaß hat. Vor allem, damit man mit dem Spiel langfristig Spaß hat. Aber ich find's ganz nett, mal so als Abwechslung so ein Spiel zu spielen und nicht immer nur die üblichen Echtzeitstrategiespiele. Ja. Von daher, ich freue mich, wenn's Abwechslung im Genre gibt. Sag ich
mal so. Okay, das heißt, jetzt in der 1.0 erhältlich Warno.
Genau, für PC ausschließlich. Ich glaube, so 40-50 Euro kostet das, glaube ich. Ausschließlich für PC, guckt da gerne mal rein. Im Early Access war es ein bisschen günstiger. Und bietet auf jeden Fall sehr, sehr viel Umfang. Und die werden garantiert auch wieder neue Inhalte noch nachliefern.
Sehr schön.
Ja.
Vielen Dank dir, Steffen.
Ja.
Um jetzt wieder aus diesem kriegerischen Mindset rauszukommen, müssen wir noch mal kurz was Knuddeliges als Spiel einschieben für Gregor und mich. Es geht um Isles of Sea and Skies, ein Spiel, was am 22. Mai erschienen ist für PC und für die Switch. Kommt ursprünglich von Kickstarter. Da hieß es damals Akura. Da haben die mal $20.000 eingesammelt. Das ist schon ein paar Jahre her. Und natürlich, wie das immer so ist bei Kickstarter, das Spiel sollte 2021 erscheinen. Hat sich dann läppische 3 Jahre verspätet. Jetzt ist es erschienen und ich habe gesehen, das Feedback ist sehr, sehr positiv. Also, was ich an Artikeln gelesen habe, es gibt nicht sonderlich viele, aber ein paar haben das reviewed oder auch bei Steam, hat das sehr, sehr gutes Feedback erhalten. Ist ein Rätselspiel im klassischen 2D-Pixel-Look. Sieht so ein bisschen aus wie so ein altes 2D-Zelda, würde ich sagen. Täuscht aber so ein bisschen, ist jetzt kein Spiel, wo ich rumlaufe und Monster mit dem Schwert verkloppe, sondern es ist im Grunde genommen eine Variation von Sokoban. Das ist dieses alte Kistenschiebe-Rätselspiel, wo man sehr schnell einen Fehler macht und dann kann man die Map direkt neu starten, wo ich sage, okay, da verliere ich schnell die Geduld. Und ich muss sagen, ich finde den Stil hier echt schön, habe auch eine ganze Weile gespielt, aber was es für mich hier noch erschwert, als jemand, der in Rätselspielen echt schnell zu dumm ist, ist, dass es nicht so auf Einzelbildschirme setzt, sondern dass es eher eine offenere Spielwelt hat, wo du relativ frei festlegen kannst von wegen, okay, wo möchte ich jetzt weitergehen? Da brauche ich vielleicht einen Schlüssel, den finde ich woanders in einem anderen Rätselbildschirm. Das heißt, es ist nicht so, du hast eine Aufgabe abgeschlossen, dann kommt die nächste, sondern du hast oft mehrere Möglichkeiten, wo du dich hinbewegen willst. Es mag aber sein, dass es für Gregor, den alten Sokoban-Fan, besser funktioniert.
Das tust du tatsächlich. Ich habe es gestern auch noch mal ein paar Stunden gespielt und ich muss sagen, ich finde es absolut fantastisch.
Mhm.
Und mich freut es, dass es auch so gut ankommt. Wir hatten ja vor ein paar Wochen, meine ich, hier im Game Talk schon mal kurz drüber gesprochen, wo ich es erwähnt habe oder eventuell vielleicht wir beide nur außerhalb des Game Talks.
Ich glaube, das war hier, hattest du irgendwie gesagt, dass das jetzt bald rauskommen soll.
Genau, und ich hatte das Original Akura damals ja auch über Kickstarter unterstützt, aber nie einen Key bekommen. Also vielleicht ist er doch irgendwo im Mail-Postfach. Mhm. Wenn ich den noch finde, dann werde ich den irgendwie über Social Media verschenken, dann wenn es soweit ist. Aber ich mag persönlich Sokoban sehr gerne oder solche Art von Puzzles. Klar, du hast recht, Fabian, das sind irgendwelche solche Sachen, je komplizierter sie werden bei höheren Leveln, kann es sein, dass du so viele Schritte vordenken musst und dann hast du einen Fehler gemacht und musst bei den alten so Sokoban-Kisten Schiebespielen dann wieder von vorne anfangen. Ich mag das aber trotzdem, mich da so durchzupuzzeln und an diesen Denkrätseln zum Beispiel, ich mochte auch sowas wie Quirk auf dem
ich auch gerne.
Auf dem Gameboy damals, was ein bisschen anders gelagert ist, aber solche Sachen finde ich immer ganz schön spaßig. Okay, das sind die Soundeffekte vom Trailer,
ich bin auch kurz verwirrt,
die wir da gerade hören. Aber diese Kombination, dieser Zelda-artige Look eben mit, aber das ist tatsächlich so ein Sokoban Sandbox-Spiel, kann man so sagen, ist, dass du hast jetzt nicht Rätsel, zumindest bisher, ich habe so die ersten zwei Inseln hauptsächlich fast abgeschlossen. Das sind so verschiedene Inseln, wo du herumfahren kannst, alles mit so ein bisschen so leicht griechischem Flair, will ich jetzt sagen, oder zumindest so sehen ein bisschen so die Figuren aus. Wird auch alles nonverbal in der Story erzählt. Du jagst als dem Charakter einer Frau hinterher, die immer wieder dann zur nächsten Insel entschwindet. Sobald du da bist, musst du ein Rätsel lösen, indem du Schlüssel findest und verschiedene Blöcke auf unterschiedliche Arten so verschiebst, dass du an Feldern vorbeikommst. Mit Glocken löst du irgendwelche Schalter aus. Ich finde, die haben das so ganz nett gemacht. Ja, du hast dann häufig die mehreren Bildschirme, die wie bei Zelda bei so einer Map so zusammenhängen. Aber ich hatte bisher jetzt keine Rätsel, die über mehrere Bildschirme gehen. Das heißt, ich konnte mich auf einen Bildschirm konzentrieren. Und oft ist es so, dass je nachdem, wo du auf einer größeren Insel bist, meist eigenständige Blöcke und Gimmicks drin sind, die sich speziell darauf beziehen, was die Rätsel jetzt hier angeht, wo du nach und nach eine ganz schöne Progression hast. Okay, ich habe mich jetzt erstmal an diese Standard-Rätsel gewöhnt, aber mit diesem Item kann ich auf einmal schiebbare Wasserblöcke und Wasserstraßen entstehen lassen. Und auf einmal konzentrierst du dich nur in diesem Bereich da drauf und kannst dann über die Map gehen. Es wird überall angezeigt, was für Items übrig sind, so an Schlüsseln und Bonussachen, die du mitnehmen kannst. Ich fand, das hat eine nette Progression gehabt, auch wenn du ab und zu mal vielleicht sagst, oh shit, habe ich bei irgendeiner Insel einen Schlüssel geholt und könnte ich den, weil die wie so kleine Schlüssel bei Zelda einsetzbar sind, vielleicht auf einer anderen Insel besser dann einsetzen, dass mancher sich überwältigt fühlt. Ich hatte aber bisher gut die Möglichkeit, mich so konzentrieren zu können und zu sagen, okay, jetzt liegt's wahrscheinlich eher an meiner Dummheit, dass ich nicht weiterkomme, lass mich noch mal ein bisschen dran rumrätseln. Und wenn du in diesen Flow reinkommst, ich bin mir sicher, wenn das Game zu NES-Zeiten so rausgekommen wäre, wäre es einer dieser so Kult-Classics.
Ja, ich auch.
Weil das, wo die Leute dann gesprochen haben, hast du eigentlich hier Isles of Seas and Skies gespielt. Ich hoffe, dass es dann aber auch einen besseren Namen gehabt hätte, weil ich finde, Akura war jetzt auch nicht der allerbeste Name. Klingt ein bisschen so wie eine Versicherung oder eine Reinigungsfirma.
Ja.
Aber Isles of Seas and Skies ist so nichtssagend.
Leider. Wahnsinnig generisch. Also offen gesagt, das Spiel, was wir gleich danach besprechen werden, könnte auch
Isles of Seas
and Skies heißen. Ja. Jetzt muss ich gerade gucken, was wir sonst heute schon besprochen haben. Also wahrscheinlich könnte auch Shadow of the Erdtree Isles of Seas and Skies heißen, wenn man ehrlich ist. Also der Name ist relativ generisch, da gebe ich dir recht, aber es ist ein besserer Name als Akura.
Ja, Akura war auch. Ich glaube, ich habe so interpretiert, Akura, der Charakter in dem Spiel, sah vielleicht wie so ein Cone der Barbar aus. Akura der Barbar.
Aber da macht er nur Schieberätsel und verprügelt keine
Monster. Ja, aber dadurch auch Conan hat am Rad der Pein geschoben für 20, 30 Jahre. Deshalb hat er die großen Muckis dementsprechend gekriegt. Finde für solche Art von Games, wenn das jetzt so rauskommt, zusammen mit Minishoot-Adventures, was wir vor einiger Zeit haben, so diese Retro-Style, eigenständige Idee-Games, sind echt cool, dass wir so viele bekommen, gerade in der Art.
Ja. Ich find's so schade, dass es nur für Steam rauskommt, weil eigentlich wäre es für mich das perfekte, perfekte Switch-Spiel.
Ja.
So.
Aber also ich find's wahrscheinlich für Steam Deck oder Switch, also ich hab's am Steam Deck gespielt. Ja. Gibt's für Switch auch.
Ja, perfekt, dann werde ich mir das dafür wahrscheinlich holen. Weil dafür ist es ja perfekt, einfach mal so für eine längere Bahnfahrt mal irgendwie so zwei, drei Rätsel machen, fertig. Sowas finde ich perfekt.
Ich habe das natürlich auch ein bisschen dramatisch zugespitzt in meinen Ausführungen, liebe Leute. Und es ist auch so, es gibt eine Rückspulfunktion im Spiel. Also das heißt, man macht einfach Fehler und du möchtest dem Spieler das aber nicht mehr so zumuten wie früher, dass du dann weißt, okay, jetzt muss ich 10 Minuten Fortschritt neu starten, weil ich die Kiste versehentlich an die Wand geschoben habe. Du kannst es immer zurückspulen. Das führt einem natürlich sehr vor Augen, dass man ein bisschen dumm ist, weil man schon wieder einen Fehler gemacht hat, aber das Spiel gibt sich schon Mühe, diese Hürden oder diese Ecken abzuschleifen. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass man eben weiß, wenn man das Spiel so sieht, das ist jetzt kein klassisches Zelda, sondern es ist eher wirklich nur um Rätsel gestrickt und es gibt da jetzt keine Kampfkonfrontation. Dennoch ein schönes, kleines Retro-Geschicklichkeitsspiel, kostet knapp 20 Euro für PC und Switch erhältlich. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu unserem letzten Thema von heute. Es ist was, was ich auch vorher nicht richtig kannte. Und ich bin froh, Steffen, dass du das nominiert hast. Weil als ich mir dann alles angeschaut habe, so den Trailer, und ich habe auch ein bisschen Gameplay von Eddie zusammengeschnitten, der hat das bei sich gespielt, da habe ich gedacht, ey, das sieht cool aus. Natürlich kenne ich das Spiel so in der Art so ein bisschen, weil es ja, glaube ich, eine Referenz ist an einen alten, bekannten Klassiker. Es geht um Songs of Conquest. Was für eine Art von Spiel haben wir hier, Steffen?
Ich habe ja schon gesagt, ich habe heute die Spiele, die Dinge nicht neu machen, aber irgendwie anders präsentieren, wie zum Beispiel Wano. Und jetzt haben wir Songs of Conquest, ein Spiel, was gerade frisch auch eben aus dem Early Access raus ist, von Lava Potion, einem kleinen schwedischen Entwickler, wird rausgebracht bei Coffee Stain, also dem leichten Indie-Label von Embracer, was die jetzt ja noch ausbauen. Und das Ganze ist eine ganz klare Hommage Hommage an Heroes of Might and Magic. Und für alle Fans von Heroes of Might and Magic, so wie mich, die in den letzten Jahrzehnten dahin darben mussten, weil Ubisoft seine Hand um die Marke gelegt hat und nichts mehr rausbringen will, außer Mobile-Kram, waren natürlich froh, als sie gehört haben, also, ah, schön, es gibt endlich mal wieder ein Spiel, was um Stile von Heroes of Might and Magic, das Rundenstrategie-Genre wieder mal aufbauen möchte. Und dementsprechend war ich sehr gehypt, als wir das Spiel gesehen haben. Es hat auch so einen wunderschönen kleinen Pixel-Look mit richtig schöner Grafik, mit richtig schönem Licht, was man hier auch sieht. Und das finde ich richtig, richtig toll. Und ich habe es mir dann auch im Early Access geholt und habe ein bisschen reingespielt. Und für alle Leute, die Heroes of Might and Magic geliebt haben, die werden Songs of Conquest sofort feiern, weil es ist Heroes of Might and Magic. Mhm. Es ist wirklich 1:1 fast dasselbe. Man hat einen Helden, der mit einer Armee über eine Fantasy-Map zieht, um verschiedene Dinge einzusammeln. Man hat gleichzeitig auch noch eine Hauptstadt, die man ausbauen kann, um neue Einheiten freizuschalten oder bessere Magie oder neue Ressourcen freizuschalten. Und der Gameplay-Loop ist im Endeffekt, man rennt mit dem Helden herum, besiegt feindliche Einheiten, sammelt Items, man baut seine Stadt aus, um bessere Einheiten selbst zu bekommen. Man baut seine Armee weiter aus und so geht das ganze Spiel dann quasi voran. Und die Schlachten werden wiederum auf einer Hexfeldkarte ausgetragen. Das heißt, die kann man entweder, ähnlich wie zum Beispiel auch bei Total War, kann man entweder sagen, man möchte die Schlachten selbst schlagen oder man möchte das Echtzeit berechnen lassen. Wenn man sich jetzt super sicher ist in seiner Sache, dann kann man auch einfach sagen, so, hier, berechne mir das bitte, ich habe jetzt keine Lust, hier 10 Minuten diese Schlachten zu schlagen. Und das Einzige, was so ein bisschen neu ist, was das Spiel ein bisschen anders macht, ist zum einen das Ausbausystem der Stadt. Normalerweise war es so bei Heroes of Might and Magic, du konntest quasi fast alles in der Stadt ausbauen, du konntest quasi alle Gebäude bauen, alles reinballern, wie du möchtest. Hier ist es so, das sieht man jetzt auch hier gerade außerhalb von der Stadt, gibt es so Bauslots, die unterschiedliche Größen haben. Es gibt kleine, mittlere und große Bauslots. Und je nachdem, was du dort für Bauslots frei hast, kannst du da unterschiedliche Gebäude reinbauen. Mhm. In die kleinen passen beispielsweise nur so Ressourcengebäude rein, wie Steinmetze, Försterei oder so. Und in die großen hast du dann so eine Belagerungsmaschine, die du dann bauen kannst. Mhm. Oder Wachtürme oder Mauern, die du da reinsetzen kannst. Und so musst du immer ein bisschen gucken, dass du dich ein bisschen spezialisierst und ein bisschen schaust, was baust du jetzt in deiner Stadt eigentlich rein, was brauchst du eigentlich gerade und was nicht. Das ist ein bisschen anders als bei den klassischen Heroes of Might and Magic Spielen. Und das Magiesystem ist auch ein bisschen anders. Bei Heroes of Might and Magic war es in der Regel so, dass der Held verschiedene Magieschulen gelernt hat und konnte dann eben die entsprechenden Zauber von der Magieschule. Mhm. Hier ist es so, man sieht es auch oben links und oben rechts bei den Charakterbildern. Man hat so Orbs. Ich weiß nicht genau, wie der richtige Terminus für diese Dinger sind. Die bekommt man darüber, je nachdem, was für Einheiten man dabei hat. Also Einheiten generieren diese Orbs und diese Orbs sind immer verschiedenen Schulen der Magie zugeordnet und je mehr Orbs du in einer Kategorie hast, desto stärkere Zauberer in dieser Kategorie kannst du ausführen. Mhm. Und die werden aber nicht vom Helden generiert, sondern von den Einheiten, die du dabei hast. Das heißt, wenn du jetzt eine bestimmte Magieschule besonders stark haben möchtest, musst du halt Einheiten mitnehmen, die diese Magieschule verstärken und dir besonders viele von diesen Orbs geben. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil es dich so ein bisschen auch da wieder dazu bringt, deine Helden so ein bisschen zu spezialisieren, zu gucken, nicht einfach nur die stärksten Einheiten mitzunehmen, sondern auch mal zu schauen, nehme ich jetzt vielleicht doch mal eher eine der etwas schwächeren Einheiten mit, damit ich aber zumindest diese Orbs halt generieren kann, die ich brauche für einen bestimmten krassen Zauber. Und so hat man ein bisschen mehr Tiefgang, was so die Heldenzusammenbaustruktur angeht. Und man hat auch nicht unendlich Slots in der eigenen Armee. Also oben links sehen wir jetzt gerade, Eddie hat jetzt hier 3 verschiedene Einheitentypen in seiner Armee, hat aber nur Platz für 5. Mhm. Und wenn man mit einem Helden startet auf Stufe 1, hat man nur für 3 Einheitentypen Platz.
Ja.
Und dadurch, dass die Truppentypen auch eine Maximalgröße haben, musst du wirklich dann teilweise zirkeln und dir genau überlegen, was nehme ich denn jetzt eigentlich mit? Nehme ich jetzt lieber noch eine Truppe Fernkämpfer mit oder nehme ich lieber ein großes Monster mit, was vorne irgendwie im Nahkampf ein bisschen ausräumt. Mhm. Und das macht so die Entscheidung, die das Spiel dir aufzwingt, eigentlich sehr, sehr interessant. Ansonsten ist es halt Heroes of Might and Magic. Also da kann man sich eigentlich, wenn man das früher schon geil fand, dann kann man es sich ohne große Grummeln und ohne großes Überlegen einfach zulegen, weil da wird man seinen Spaß damit haben. Alle Leute, die früher Heroes of Might and Magic nicht gemocht haben, die mögen es jetzt auch nicht mögen. So, ne? Das ist ansonsten wirklich genau das gleiche System. Es gibt neben dem relativ umfangreichen Koop- und Multiplayer-Modus gibt es noch 4 Kampagnen, die jeweils zu einer Fraktion zugehören. Die Fraktionen ja, man hat eine Menschenfraktion, man hat sowas wie eine Waldelfenfraktion, man hat sowas wie eine Ork-Fraktion, man hat sowas wie eine Untotenfraktion.
Sind die sehr unterschiedlich oder haben die quasi alle ihre eigene Entsprechung der im Grunde identischen Einheit?
Die haben relativ ähnliche Einheiten, die sehen ein bisschen anders aus und haben unterschiedliche Fokus, einen unterschiedlichen Fokus, sage ich mal. Die menschlichen Einheiten haben zum Beispiel ein bisschen mehr Fernkampf und dafür haben die Untoten halt, können einfachere Einheiten easier beschwören, so. Aber das fühlt sich jetzt auch nicht nach etwas an, was jetzt irgendwie das Rad neu erfindet, sag ich mal so. Sondern das kennt man schon alles und man hat überall in jeder Fraktion einen Magier, der ein bisschen was unterstützen kann. Man hat irgendwie einen starken Nahkämpfer, man hat irgendwie einen starken Fernkämpfer und das ist alles jetzt nichts, was das Rad neu erfindet. Dementsprechend sind die Kampagnen, die sind auch leider nicht vertont, man muss da sehr viel lesen in der Kampagne und die sind jetzt auch nicht, die Story ist jetzt nicht auf Game of Thrones Niveau oder so, aber man kann sich da gut und gerne mal so 20, 30 Stunden mit der Kampagne beschäftigen und danach gibt es halt diesen sehr, sehr umfangreichen Multiplayer-Koop-Modus, wo man sehr, sehr viel mitmachen kann und das ist eigentlich das, was für mich eigentlich das Spiel auch so ein bisschen auszeichnet, dass man auf sehr, sehr viel unterschiedlichen Maps, die auch teilweise zufallsgeneriert werden oder prozedural generiert werden, ja, Matches spielen kann mit Freunden. Das ist das, was auch Heroes of Might and Magic für mich ausgezeichnet hat. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Sons of Cosgrove jetzt raus ist. Und ja, ich freue mich, da noch ein bisschen Zeit mit zu investieren. Ich hoffe, dass sie da noch ein bisschen mehr unterschiedliche Spielmodi reinbringen oder noch ein paar mehr Fraktionen, die sich ein bisschen anders anfühlen. Weil vier Fraktionen, die relativ wenig zueinander sind, sind jetzt erstmal ein bisschen wenig, wie ich finde. Aber ja, da hoffe ich einfach, dass Lava Potion noch ein bisschen nachhilft und noch ein paar DLCs nachschiebt.
Ja, gucken, wie sich's verkaufen wird. Also das Feedback ja wirklich extrem positiv.
Total,
kostet 34 Euro aktuell bei Steam.
Super fairer Preis.
Ich muss auch sagen, ich hätte da echt Bock drauf. Also ich finde gerade auch diesen Pixel-Stil irgendwie sehr gelungen, weil das wirkt, also es spricht mich auch als eher Konsolenspieler auf jeden Fall an. Und das Spielprinzip mag ich an sich auch. Ich habe natürlich noch ungefähr 1 Million andere Spiele, die ich vorher spielen würde oder müsste.
Das wäre doch gut für Steam Deck.
Mal eben so zwischendurch.
Ja, stimmt, ich habe gerade nachgeguckt, das ist verifiziert für Steam Deck.
Ist nicht ein bisschen zu kleinteilig?
Wenn das geht, glaube ich.
Das geht, glaube ich, ja. Gregor, spricht dich das an?
Ich muss sagen, leider nicht, obwohl eigentlich, ich habe ja nichts gegen Strategie. Ich spiele eher die normalen Might and Magic Games. Ja. Ich bin nie in Heroes of Might and Magic drin gewesen. Ich finde den Look cool. Na, vielleicht wäre es etwas, wo ich mich endlich mal daran wagen könnte an die Serie, aber es ist jetzt nichts, was ich dann groß und lang gespielt habe. Aber mich freut es, dass ja auch dann mal solche Leidenschaftsprojekte in der Form rauskommen, wo die großen Publisher-Marken einfach liegen lassen für lange Zeit. Wir haben ja auch diese ganzen, also Tempest Rising und so weiter, die dann die alten Strategiespiele, die Echtzeit-Strategiespiele in Angriff nehmen und gerne mehr davon.
Ja, und wenn es die Großen nicht machen, dann müssen eben die Indie-Entwickler ran und müssen uns Nachschub liefern für die Fans dieser Serien.
Also es gibt schon, ich habe das gerade mal aufgerufen, Steffen, weil du es eben sagtest, mit den Weiterentwicklungen eine große Roadmap, so mit DLC und Updates und neuen Fraktionen, die da auch noch hinzukommen sollen. Ja. Also es geht schon bis Winter 25, ist man da quasi schon in der Planung mit immer neuem Content für das Spiel. Von daher, ja, danke fürs Mitbringen. Spannender Titel. Falls ihr noch mehr davon auch im Spielbetrieb sehen wollt, guckt mal bei Eddie vorbei. Der hat ein Let's Play dazu gemacht, wo er 2 Stunden reinspielt. Ich glaube auch von Beginn des Spiels an. Und ich glaube, damit sind wir für heute am Ende dieses Game Talks angekommen. Ich gucke noch mal auf meinen schlauen Zettel, was hier sonst noch so steht. Zum Beispiel, kleine Programmhinweise habe ich hier noch vorbereitet. Am Donnerstag gibt es hier GTA Zubi. Johanna holt GTA Games nach unter fachkundiger Anleitung von Valentin. Außerdem gibt es am Donnerstag natürlich wieder RBTV Home. Und am Freitag ist der Start des Summer Game Fest. Da beginnt es um 23 Uhr, glaube ich, mit dem ersten Stream. Und dann gibt es auch in den Tagen danach, so übers Wochenende, eine Menge weiterer Streams, die wir dann hier natürlich nächste Woche im Game Talk abbilden werden. Ich glaube, auch direkt am Freitag live am Abend werden unter anderem Gregor wird und ich glaube, auch der gute Ilias hier sitzen, um den Auftakt des Summer Game Fest quasi zu begleiten. Ist das richtig?
Der Planung nach, also wenn alles funktioniert, würde ich mich natürlich freuen, das mit euch gemeinsam anzuschauen und dann sind die Golden Boys Classic oder sowas wieder back.
Ja, endlich seid ihr mal wieder vereint in der klassischen Konstellation. Ich kann am Freitagabend leider nicht, weil prinzipiell interessiert mich das natürlich auch sehr, aber ich werde das alles übers Wochenende nachholen. Die Kollegen von Game 2 übrigens auch vor Ort am Summer Game Fest, auch die werden eine Menge dann dazu machen bei sich im Programm
Und ja, ich danke euch da draußen wie immer fürs Zuschauen. Ich danke euch beiden, dass ihr heute hier wart und so schöne Themen mitgebracht habt.
Danke, Fabian.
Und ja, bis zum nächsten Mal hier beim Game Talk. Wenn ihr den Game Talk cool findet, unterstützt uns im Supporters Club. Das ermöglicht uns nämlich die Umsetzung solcher schöner Formate, in die wir immer viel Zeit in der Vorbereitung reinstecken. Also guckt da gerne mal vorbei. Und ansonsten vielen Dank und bis zur kommenden Woche.
Tschüss.